Glück auf, meine Kumpel und Malocha. Herzlich willkommen hier bei eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Mit dabei wie immer unser S04-Experte Luca. Wie geht's dir, mein Bester?
Glück auf, Cedric. Mir geht's ganz gut soweit. Schalke aktuell, naja, nicht so das, was man als gut bezeichnen würde, aber uns beiden, ja, man kann nicht klagen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schade, erschreckend, was aktuell passiert. Zum Spiel kommen wir gleich noch zu. Vorher noch eine Ankündigung. Das wird die letzte Podcast-Folge nicht für immer, aber jetzt erstmal in den nächsten 2 Wochen. Denn wir werden erst nach Pauli wieder mit der nächsten Folge für euch am Start sein. Klar, Länderspielpause bietet sich jetzt gerade an, dass man da ja eine Pause und Break macht, aber wir verpassen leider auch noch 2 Spiele. Liegt an mir, ich gehe in den Urlaub. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, auf dem Schalke-Corner-Kanal.
Müssen wir Cedric auch und mal gönnen, muss man auch mal dazu sagen. Du hast auch mal deinen wohlverdienten Urlaub verdient.
Genau, und ich mache das ganze Ding ja auch mit YouTube-Kanal und so weiter, Social Media ja schon ewig lange, ohne so einen richtigen Urlaub auch zu haben vom Internet. Und ja, im Urlaub werde ich mal komplett alles abschalten, komplett mal ohne Internet, ohne Social Media, YouTube, alles Mögliche, einfach mal die Batterien aufladen. Und dann hoffe ich, dass, wenn ich zurückkomme, dass dann Schalke wieder richtig gut ist, wieder eine Spitzenmannschaft ist. Aber ja, das werden wir sehen. Traurige Wahrheit ist, dass wir aktuell ja sehr, sehr weit entfernt sind von der Spitzenmannschaft. Und lass uns jetzt mal zum Spiel kommen gegen wen. Ja, wie hast du es gesehen? Was ist da deine Einschätzung?
Ja, also ich habe eigentlich das gesehen, was ich die letzten Wochen immer sehen musste. Also es war halt wieder ein Spiel, was nicht gewonnen wurde. Und das auch noch so unglücklich dann in der letzten Minute. Mache ich jetzt auch Matriciani echt keinen großen Vorwurf. Also klar kannst du den besser rausklären. Aber im Endeffekt, ja, also es war halt eine Situation, wo du einen Reflex brauchtest. Und er hat halt reflexartig den Ball aus dem Tor geschlagen. Dass dann da der Spieler so gut gepresst hat, ist unglücklich, aber im Endeffekt würde ich ja Matriciani nur eine ganz, ganz kleine Schuld am Gegentor geben. Da sind auch vorher einfach wieder Unkonzentriertheiten dabei gewesen, die so nicht passieren dürfen. Wir haben eigentlich auch in den letzten Minuten fast schon ums Tor gebettelt. Also man hat richtig gemerkt, die Spieler waren immer unsicherer und haben sich gedacht, ja, 1-0, ja, wir müssen das Spiel irgendwie über die Runden kriegen. Und dann waren ja auch ein paar Chancen, das hätte ja auch fast noch 2-1, der Ball zum 2-1 eingeschlagen.
Ja.
Und da können wir noch froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt mitnehmen, in Anführungszeichen froh. Ja, und ansonsten, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch letztes Mal so ein bisschen drüber gesprochen, was wir jetzt erwarten von Reis, dass wir hier keine Trainerdiskussion aufmachen. Und ich muss für mich sagen, ich habe 2 der 3 Kriterien, die ich haben wollte, habe ich bekommen. Ich habe keinen Sieg bekommen, aber ich habe zumindest gesehen, die Spieler wollten in dem Spiel auf jeden Fall deutlich mehr als an den beiden Spielen davor. Das war auf jeden Fall zu sehen. Und auch das Spielerische war in Teilen besser. Es war nicht gut, aber es war auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Und es waren die beiden Dinge, die ich mir auf jeden Fall gewünscht habe. Die habe ich bekommen, deswegen kriegt Reis auch auf jeden Fall jetzt zumindest mal das Spiel gegen Magdeburg 100%ig nochmal eine Unterstützung. Und wie das Spiel dann laufen wird, werden wir dann sehen. Wenn wir da 6-0 verlieren, werde ich hier nicht sitzen und Reis verteidigen. Aber es kann natürlich auch genauso gut sein, dass wir jetzt gegen Magdeburg uns da rauskämpfen, vielleicht ein 3-1 oder so gegen Magdeburg einfahren, gegen eine aktuelle Top-Mannschaft der zweiten Liga, würde ich sogar sagen, Top-6-Mannschaft. Ja, also da kann halt alles jetzt auch wieder ganz schnell anders laufen. Nur wir müssen halt langsam mal anfangen, Punkte zu holen, weil ich glaube, so wie wir aktuell dastehen, sehen wir jetzt beide alles, aber keinen Aufstieg vor Augen.
Ja, total. Und vielleicht nochmal, um das auf das erste Tor von Wehen zu kommen. Ich finde, das muss man trotzdem besser machen wie der Matriciani, weil ich hab's, ist zwar Bayern, aber ich hab's bei Bayern gesehen. Da wurde der Ball auf der Linie geklärt und zur Seite. Und
ja,
das
ja,
habe ich
klar,
mir nur gewünscht.
Verstehe ich komplett. Also ich sehe das auch genauso wie du, dass man den natürlich besser klären muss eigentlich und dass Bayern-Spieler das
Einfach
besser
nur zur
machen.
Seite.
Ja, und dass Bayern-Spieler das besser
Ja.
machen, ist sowieso auch klar. Ich mache Matriciani insofern keinen Vorwurf, weil er eben, also er ist immer noch erst seit einem Jahr bei uns oben so wirklich und spielt auch. Und dass ich von dem jetzt am allerwenigsten erwarte, dass er in so einer hektischen Situation den Ball perfekt zur Seite klärt, ist halt bei ihm nochmal eine andere Situation, als wenn ich es jetzt von Kaminski gesehen hätte. Da wäre ich, glaube ich, genauso bedient wie du. Aber bei Matriciani gebe ich so einen kleinen, ja, Weltenbonus, vielleicht das falsche Wort, aber dass er halt, Er hat halt alles versucht, so. Das war ja jetzt keine Absicht oder so. Ich kann es schon verstehen, dass man dann einfach reflexartig den Ball irgendwie rausschlagen will. Ich meine, es ist halt die letzte Minute. Er will ganz panisch einfach nur, dass der Ball nicht reingeht. Und dass du dann den Spieler da übersiehst, ist scheiße, aber im Endeffekt einfach unglücklich.
Ja, die Sache ist halt, gerade jetzt bei uns, wie wir aufgestellt sind, mit dem Kader, Matriciani schon ein sehr, sehr wichtiger Kaderbestandteil
Ja.
und zumindest mal für die Rechtsverteidigerposition der erste Backup. Auch in der Innenverteidigung mit dem Greimel-Ausfall bei Cissé weiß man ja auch nicht, wie auf den jetzt gesetzt wird nach seinem Einstand. Und der Kalasch ist ja auch erstmal vom Fitnesszustand noch nicht so weit. Das ist ja auch eigentlich erster Backup eingeplant. Und nur hier bei der Linksverteidigerposition haben wir direkt einen Spieler bekommen, der durchaus sofort weiterhelfen kann. Von daher, klar, man hört es immer, der kommt aus der U23, der gibt immer alles und so weiter. Ist auch so. Nur, ich habe von Matriciani schon auch gute Spieler auf Schalke gesehen. Ich habe auch gesehen, dass der mit bei der U21, ich glaube Europameisterschaft war das, eingeladen worden ist. Von daher, ich sehe den gar nicht mehr als so einen Spieler, der ein U23-Spieler eigentlich ist, sondern ich sehe den schon als fester Bestandteil auch vom Kader. Und dementsprechend habe ich da auch ja, die Messlatte, wie bewerte ich bei ihm, wie ein Spieler, der bei uns kurz vor der Startelf steht, weil der für zwei Positionen erster Backup ist und da muss er bessere Leistung zeigen, aber auch die ganzen Fehler, das war ja auch hier von dem Mörkin im Vorfeld der Fehler, wo der den einfach hat laufen lassen und ich fand auch die Innenverteidigung, die war nicht gut geordnet in der Mitte, da waren die Spieler auch
Wie immer
frei.
zuletzt, ja.
Ja, und generell, also wer mir auch richtig Kopfschmerzen bereitet hat, war Keke Top. Weil in der Schlussphase ging jeder Pass von ihm, jeder Befreiungsschlag von ihm sofort zum Gegner. Und dadurch konnte Wehn uns komplett einschnüren und hat im Prinzip so 6, 7 Minuten lang nur auf unser Tor gespielt. Und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Treffer dann gefallen ist im Endeffekt.
Ja, also allgemein habe ich, also Keke Top gebe ich dir recht, ja, aber ich auch allgemein, auch bei den erfahreneren Spielern habe ich auch einfach gemerkt, auch Danny Latzer, bei allem, was der auch mal an Qualität hatte, muss man einfach ganz ehrlich sagen, der hat nochmal alles versucht am Ende, aber er ist einfach zu langsam für diese Liga. Er ist auch vor allem im Kopf einfach viel zu langsam. Und da merkst du einfach, dass er nicht mehr hinterherkommt bei den Spielern. Die rennen ihm einfach davon und eine Sicherheit strahlt er leider absolut nicht mehr aus, auch wie einige andere Spieler in der Schlussphase leider nicht. Und dementsprechend sind halt ganz viele Pässe zum Gegner gewandert und da bettest du ja dann quasi irgendwann förmlich ums Gegentor. Und dann ist halt das 1-1 die logische Schlussfolgerung.
Kann man vielleicht sogar sagen, also wir haben jetzt Keke Top angesprochen, du hast Latzer angesprochen, hat der Reis die Niederlage eingewechselt? Das waren ja dann im Prinzip die Wechsel, die dann gekommen sind, ne?
Und
Polter,
Matriciani
Keke
auch.
Top.
Matriciani auch
Ja,
am Ende.
Matriciani auch, genau. Latzer ist reingekommen. Einziger, der, wo man sagt, war ein guter Wechsel, ist vielleicht Mörkin, aber der ist auch zumindest am zweiten Gegend, also
Und
am
der kam ja auch schon
1
zur
zu 1.
Pause als Einziger, ne? Also der war ja quasi
Ja.
ein Spieler, der schon relativ viel gespielt hat. Ja, also kann man schon sagen, finde ich. Auch wenn das natürlich jetzt wieder negativ gegen Reis spricht. Aber trotzdem, ich verstehe einfach nicht, warum man im Endeffekt dann Terodde auswechselt und dafür Polter reinbringt, der zuvor angeschlagen war, davor nicht performt hat in den Spielen in der zweiten Liga und dann nicht einfach Top mal spielen lässt im Sturm und nicht auf dem Flügel, nur weil eben Kosuki rechts nicht funktioniert hat. Dann musst du meiner Meinung nach, wenn du führst, das System ändern. Dann musst du nicht auf Kampf noch Flügelspieler auf dem Platz haben. Wenn du führst, dann kannst du auch umstellen auf eine Raute zum Beispiel, wo du einfach im Mittelfeld die Präsenz hast, die auch nach außen teilweise schieben können, um dort nochmal wegzuverteidigen und dahinter noch die beiden Außenverteidiger. Mit einer Raute hast du eigentlich gegen den Ball relativ viel Sicherheit. Also wenn du da umstellst und dann da von mir ist auch Danny Latzer auf dem Platz hast, dann mach's halt. Dann hast du da trotzdem gegen den Ball deutlich bessere Optionen und musst da halt nicht auf Krampf mit Flügelspielern, mit Top rumlaufen und mit Mölken, die eigentlich beide keine Flügelspieler sind. Klar, Mölken hat es gut gemacht, finde ich, offensiv. Hat da den einen Assist beigesteuert auf Mohr und auch einmal fast den Ball noch reingemacht, wo man auch sagen muss, natürlich auch wieder unglücklich gewesen bei dem Schuss von Mölken und bei Latzer, dass es einmal auf der Linie geklärt wird und einmal Pfosten. Aber das darf trotzdem keine Ausrede sein. Also klar, wir hatten ein bisschen Pech, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir Wiesbaden wegdominiert haben über 90 Minuten. sondern es war halt im Endeffekt, wenn du auf die 90 Minuten guckst, muss man ganz fair und ehrlich sagen, war das ein verdientes Unentschieden für Wiesbaden. Also wir haben da jetzt nicht die gegen die Wand gespielt, finde ich persönlich. Und ja, also ich kann es dann halt nicht nachvollziehen, warum man auf Krampf mit Top dann auf dem Flügel spielt und unbedingt Polter einwechseln muss. Das hat für mich, finde ich, nur ein bisschen was mit Standing zu tun und dass man Polter quasi nicht komplett links liegen lassen will als Trainer.
Ja, hat auch, glaube ich, so ein bisschen was mit Latzer zu tun, ne? Weil ich bin ehrlich, ich frage mich, wieso der Tower keinen Einsatz bekommen hat.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Gerade jetzt in diesem Spiel, wo man, ich sag mal, in der Schlussphase, du hast angesprochen, System umstellen. Also ich persönlich denke da an entweder eine Fünferkette hinten mal dicht zu machen in der Phase, wo wen so gedrängt hat. Wechselst du dann entweder den Matriciani nicht für Brunner ein, sondern für einen Tempelmann
Hatte,
oder
glaube ich, ein
so
bisschen
und
was mit
spielst ihn da.
Krämpfen zu tun, oder? Bei Brunner war, glaube ich, mehr wegen, dass er raus
Ja,
musste.
das stimmt, aber das war ja wirklich dieser Wechsel in der 90. Minute. Da hätte man vielleicht dann auf Keke Top oder Polter dann halt verzichtet, dann den Matriciani in die Innenverteidigung gebracht und hätte der Brunner dann die Kämpfe gehabt, bringst du den Tower auf rechts oder stellst Cissé in die Innenverteidigung, in die
Ja.
Fünferkette rein und tust den Matriciani wieder über rechts. So der Gedanke. Und ja, das ist halt wirklich so. Also ich glaube auch ein Latzer zum Beispiel ist so ein Spieler, der halt so in der, ich sag mal, vermeintlichen Hierarchie noch ein bisschen weiter oben ist, aber von der Leistungsvolumen deutlich weiter unten ist. Also was man vom Latzer bisher gesehen hat in der Saison, finde ich, kommt nicht ran an einen Tower, was er in diesem einen Spiel gezeigt hat, wo er wirklich mal so einen erfrischenden Rechtsverteidiger gespielt hat, der ja eigentlich aber auch ein Sechser ist, so, ne? Und klar, Latzer hat hier und da immer mal so ein paar gefährliche Situationen im Abschluss oder sowas, wie jetzt hier der Pfostentreffer, aber der ist halt so schnell überspielbar und ich finde teilweise auch sehr, sehr egoistisch. Der kriegt dann die Bälle. Und der übersieht dann, auch in dem Spiel, übersieht dann den freien Mann und hält einfach drauf, so ohne Sinn. Da werde ich auch häufig sauer, dass der sich das dann so rausnimmt, da einfach abzuziehen, anstatt da einen Steilpass zu spielen und der Spieler ist quasi vom Tor oder kann nochmal in die Mitte legen. Und ich glaube auch, das hat sehr, sehr viel mit Standing zu tun und ja, selber auch bei Polter Top. Dass der Polter dann seine Spielzeit einfach kriegt. Der wurde ja eigentlich sogar als Stürmer Nummer 1 vor der Saison gesehen. Und auch er kommt da nicht so leistungsmäßig ran. Wobei ich beim Polter weniger so diese Befürchtung habe, dass der nicht in der zweiten Liga helfen kann wie beim Latzer. Ich glaube, ein Polter, wenn der wieder richtig fit ist, der kann dann auch durchaus gute Spiele liefern und auch Tore machen.
Das kann prinzipiell alles sein, nur verstehe ich nicht, warum du Polter und Top gleichzeitig einwechseln musst, wenn du nur 1-0 führst. Da dann
Ja.
so ein Risiko einzugehen mit, also, oder von mir aus mach's, aber dann spiel einen Doppelsturm mit beiden. Zieh Mörken zurück und nicht als richtigen kompletten Flügelspieler, Top nicht als Flügelspieler, sondern die beiden spielen vorne. Dahinter spielen dann, keine Ahnung, meinetwegen Latzer und Seguin. Und dann hast du auf Außen eine doppelt besetzte Außen nochmal, links Mörken als linker Mittelfeldspieler und rechts dann halt nochmal ein Achter. Ist in Ordnung, dann hast du da wenigstens deine Kompaktheit, aber dass du weiterhin dein 4-3-3 krampfhaft durchziehst mit den beiden Flügelspielern, die eigentlich beide keine sind, kann ich nicht nachvollziehen bei einem Stand von 1-0. Und das musst du eigentlich als Trainer auch wissen. Und das ist auch eigentlich so das Hauptproblem, was ich mit Thomas Reis aktuell so habe, auch schon seit längerem, dass die Wechsel einfach für mich selten nachvollziehbar sind. Also die Startaufstellung auch manchmal, sodass dann zum Beispiel Mohr in der Startaufstellung steht. Klar hat ein Tor gemacht, aber prinzipiell, glaube ich, sind wir uns beide einig, hat er kein gutes Spiel gemacht, wenn du das Tor rausnimmst. Hat wieder extrem schlechte Flanken geschlagen, rennt da mit 3 km/h über den Platz, spielt da nicht mal Aujan an, um der eine bessere Position hat. Fand ich wieder ein sehr, sehr schwaches Spiel und trotzdem Tor würde ich ihm höchstens eine 4 geben oder wenn nicht sogar eine 5. Deswegen, ich kann manchmal,
Ja, also
da
Mohr fand ich
streit, kann man
schon
auch drüber streiten. Also
nah.
ich kann es nachvollziehen, wenn du das anders siehst, aber ich fand Mohr wieder sehr, sehr schwach. Also vor allem die Flanken haben mich sehr, sehr sauer gemacht, die er da geschlagen hat. Und er
Ja,
ist mir
also die
einfach.
Flanken,
Ja, sag mal.
Flanken schon, Aber wenn du den vergleichst jetzt mit der rechten Seite Kozuki, also
Ja, das ist
Kozuki war
sowieso
für mich
keine Frage.
unsichtbar,
Das ist
ne?
sowieso keine Frage. Also,
Also.
dass Kozuki gespielt hat, lag auch einfach nur daran, dass wir keine Flügelspieler aktuell haben und er, warum auch immer, nicht auf Kabadayi setzen wollte, der übrigens auch nicht eingewechselt wurde, obwohl wir Flügelspieler ja dann dementsprechend auf der Bank hatten. Kann ich auch nicht verstehen, aber ist dann im Endeffekt so. Aber wenn er also an seinem System festhalten will, bin ich der Meinung, dann wechsel lieber Kabadayi ein als Top auf dem Flügel, weil das meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Und wenn du Top die Spielpraxis geben willst, lass Polter halt raus. Aber dann entscheide dich, dass Polter oder Top vorne spielen und nicht
Ja.
beide und einer dann auf dem Flügel. Also das ist halt einfach nicht seine Position. Der hat es dafür am Anfang, wo er reinkam, finde ich, noch in Ordnung gemacht. Aber du hast dann einfach früher oder später gemerkt, er ist jetzt, also er ist agil für einen Stürmer, aber nicht agil für einen Flügelspieler. Und das war dann einfach die logische Schlussfolgerung, dass er da Ballverluste verzeichnen wird. Dementsprechend habe ich es nicht ganz so verstanden. Und das ist halt, wie gesagt, einfach
Also
mein
ich,
Problem, dass ich nicht
ja.
nachvollziehen kann, inwieweit Thomas Reis teilweise einfach aufstellt. Und wie er wechselt. Also vor allem in dem Spiel waren ja die Wechsel sehr bezeichnend.
Ja, also ich muss sagen, Top hat mir eigentlich ganz gut gefallen, so offensiv.
Ja,
Ich
vor allem
finde,
in
er
den
hat.
beginnenden Situationen fand ich es in Ordnung.
Ja, und.
Aber im Sturm hätte er mir einfach nochmal besser gefallen. Also warum lässt du denn dann ein junges, 19-jähriges Talent nicht im Sturm spielen, wo er zu Hause ist? Dann lass Polter einfach mal ein Spiel
Ja,
raus
weil.
und gib ihm die Chance
Ich
vorne.
glaube, um den vielleicht ein bisschen zu verteidigen, den Reis, weil ich das auch so ein bisschen so sehe, ist, wir haben halt einfach nur Not und Elend über außen. Selbst Kabadei, den fand ich auch nicht so stark. So in, der hat im ersten Einsatz, den er gehabt hat, so ein bisschen gewirbelt, so wo die ganze oder die gegnerische Mannschaft müde war. Und dann das nächste Spiel, wo er gespielt hat, kam halt auch nichts. Und ja, du hast Kozuki, der halt da seit längerem gar keine Leistung zeigt, einfach immer unsichtbar ist. Das Spiel läuft immer an ihm vorbei. Mohr fand ich jetzt. Nicht gut, aber zumindest mal hat man gemerkt, dass man auf links einen Flügelspieler hatte, hat auch das Tor gemacht. Vielleicht gibt ihm das ja irgendwie Aufwind. Und da kann ich schon den Gedanken verstehen, dass du dann einen Top einsetzt, der sehr, sehr gut trainiert, der auch eher ein Flügelspieler ist als beispielsweise ein Polter, der ja nur der komplette Brecher vorne drin ist in der Box. Top bringt ja nochmal ein bisschen mehr mit, sage ich jetzt mal. Kann ich nachvollziehen. Das Einzige, was mir bei Top nicht gefallen hat, sind die Ballverluste, wo er den Ball rausgekloppt hat oder rausgepasst hat, die dann in der Schlussphase nie angekommen sind. Bis auf die Schlussphase fand ich Top als Flügelspieler gut, also den besser wie Kozuki, viel besser wie Kozuki. Und auch, denke ich mal, besser als Kabadayis hätte spielen können. Aber das ist halt, Top ist halt auch ein junger Spieler und der kennt diese Position nicht. Und das hat, glaube ich, dann auch dazu geführt, dass der dann gegen Ende dann so eingebrochen ist in der Leistung.
Ja, also ich will da Top auch gar keinen Vorwurf machen, gar keine Frage, dass da jetzt nicht das perfekte Spiel bei
Boah,
rum kam.
ich will den einen Vorwurf machen, weil der jeden Ball zum Gegner gespielt hat. So, das muss der besser machen.
Keine Frage. Aber trotzdem muss man einfach sagen, es ist halt einfach eine fremde Position und wenn du da hinten stehst und
Ja.
den Ball lang klopfst, dann ist es natürlich nicht gut für dein Spiel, keine Frage. Aber
Ja.
das war halt einfach so ein typischer, ja, wir kloppen den Ball nach vorne, Befreiungsschlag, wir führen ja noch und verteidigen jetzt einfach weg. Und das darfst du halt einfach nicht machen. Vor allem, wenn du einfach merkst, du wirst einfach immer weiter hinten reingedrückt, dem Gegner den Ball immer wieder lang nach hinten zu passen, dann bauen die wieder von vorne auf. Da hast du halt einfach auf lange Sicht immer ein Problem bei. Und das ist dann einfach folgerichtig, dass dann irgendwann das Gegentor kommt und auch noch fast das zweite gefallen wäre. Jedenfalls, also ich kann auch verstehen, dass man Top einwechselt, aber wie gesagt, dann
Ja.
bitte entweder Doppelspitze oder ohne Polter. Und wenn du halt sagst, du willst halt einfach der Kabadayi zum Beispiel nicht bringen oder du hast keine Flügelspieler, dann stell einfach auf eine Formation um, wo du, wenn du eh schon führst, hinten die Mitte zu hast und da einfach nichts durchkommt. Zum Beispiel in der Raute, wie gesagt, oder du machst es mit dem 4-4-2, aber bitte einfach nicht auf Krampf Spieler auf Position spielen lassen, wo sie nicht hingehören. Das finde ich persönlich nicht so gut, vor allem wenn du halt nur knapp führst. Das kannst du alles
Ja, da.
ausprobieren, aber mach's bitte dann in Spielen, wo es dann 2-3-0 für dich steht und du das einfach mal testen kannst.
Da können wir uns einigen, weil ich hätte da auch, wie gesagt, umgestellt und vielleicht nochmal einen Innenverteidiger gebracht. Du hättest Raute gespielt, hätte vielleicht mit einer Fünferkette das dann noch verteidigt.
Eine Raute ist ja auch,
Ja.
ich weiß nicht, inwieweit du das siehst, aber ich finde, eine Raute kann auch eigentlich so der perfekte Switcher zu einer Fünferkette sein, weil ja der Sechser in der Raute dann immer noch mit reinziehen kann in die Viererkette mit rein und dann ändert das ja quasi zu einer Fünferkette und dann hast du davor immer noch zwei Achter,
Ja.
also quasi ist eine Raute, finde ich, so der perfekte Mischmasch aus Fünferkette, Verteidigung und auch Raute im Aufbau dann zum Beispiel.
Voll. Ja, lass mal aber auch über die positiven Dinge sprechen, weil ich finde schon, man hat auf jeden Fall eine Leistungssteigerung gesehen
Ja.
im Vergleich zu eigentlich allen Spielen davor. Weil ich jetzt das erste Mal hatte, so das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir sehr ziemlich sicher stehen, dass wir eben nicht mehr diese Stabilität oder diese fehlende Stabilität in der Mitte hatten. Wir hatten die Mitte eigentlich komplett kontrolliert. Es konnten keine Steckpässe mehr gespielt werden. Wen hat das versucht in der Anfangsphase, ähnlich wie die auch die Konkurrenten zuletzt auszunutzen, haben gemerkt, das funktioniert nicht mehr bei uns. Da hatten wir auch die beste Phase gehabt in der Anfangsphase. Und dann hat Wien angefangen umzustellen und selber sehr, sehr defensiv gespielt. Und dann kam dieses ideenlose Spiel, wo wir im Prinzip den Gegner schon kontrolliert haben, aber leider nicht dominiert haben. Also wir hatten sehr, sehr viel Ballbesitz, wir haben das Spiel kontrolliert. Nur, was auch der Reis dann gesagt hat, was gefehlt hat, um so zu spielen wie eine Spitzenmannschaft, ist dann diese Durchschlagskraft im letzten Drittel. Da haben wir nicht diese Pässe gespielt, da haben wir keine gefährlichen Situationen herausgespielt. Da haben dann auch teilweise diese Flanken gefehlt, die der Mohr hätte reinschlagen können, wo es dann beispielsweise hätte gefährlich werden können. Das ist ja alles dann ausgeblieben. Und dann mehr oder weniger durch so ein ja, Zufallstor, aber auch schön rausgespielt von einem Ouedraogo dann nach außen und dann der Pass in die Mitte, sind wir dann 1-0 in Führung gegangen, war ja auch der Dosenöffner, hatten dann auch noch ein paar Chancen. Ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir das 2-0 gemacht und dann wäre Endstand, würden wir jetzt hier sitzen und würden sagen, Riesenfortschritt, so defensiv, Riesenfortschritt, klar, ideenlos, aber da kann man drauf aufbauen. War insgesamt eine gute Leistung und ja, das ist halt dann ausgeblieben. Deswegen, also ich habe schon in dem Spiel auch sehr, sehr viel Positives gesehen.
Ja, also ich kann es nachvollziehen. Also vor allem, was du auch gerade am Anfang gesagt hast mit defensiv stehend, fand ich auch, dass Seguin, er hat jetzt kein perfektes Spiel gemacht, aber ich fand, es war auf jeden Fall besser, als was Schallenberg in den letzten Spielen leisten konnte, weil er eben immer allein gelassen wurde. Und ich fand, Seguin hat eigentlich sehr, sehr gut den Raum verteidigt, hat auch meistens gute Pässe nach vorne eigentlich gespielt. Fand ich von ihm zumindest mal wieder einen Lichtblick, also ein besseres Spiel von ihm. Hat mir ganz gut gefallen. Und ja, also vor allem offensiv hat man schon gemerkt, dass da auf jeden Fall die Idee zumindest langsam mal ein bisschen in Ansätzen da war. Noch nicht perfekt, aber es war auf jeden Fall ein Fortschritt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt persönlich das besser gesehen hätte, wenn wir gewonnen hätten, zum Beispiel mit einem 2-0, und dann nochmal gesagt hätte, das war wirklich ein sehr, sehr starker Fortschritt. Aber ich muss auch so jetzt sagen, es war auf jeden Fall viel besser als die letzten beiden Spiele. Das ist keine Frage. Das ist auf jeden Fall eine Steigerung gewesen. Nur muss ich halt immer noch sagen, du musst einfach als Spitzenmannschaft musst du vorne schlagkräftiger werden. Du darfst nicht solche komischen, absolut hohen Flanken da reinpölen, die dann ins andere Seiten ausfliegen. Das kannst du nicht auf so oft, also das kannst du nicht so oft reinschlagen. Das kann nicht passieren. Vor
Klar.
allem, du musst auch mal bedenken, Mohr hat bei Heidenheim, glaube ich, vorletzte Saison 7 und 9 Scorer gehabt, also insgesamt 16, wenn ich mich nicht irre, kann auch plus minus 2 gewesen sein. Aber ich finde es unerklärlich, wie kann das sein, dass Mo auf einmal Flanken verlernt hat, seitdem er bei uns spielt, und wir halt so ungefährliche Flanken reinschlagen von beiden Seiten. Also Kosuki war ja sowieso nichts, sind wir uns ja beide einig gewesen.
Ja.
Finde ich einfach schade, weil wenn du da bessere Flanken reingeschlagen hättest, hätte Tirole mit Sicherheit noch ein Tor gemacht. Und dann würden wir jetzt hier sitzen und würden vielleicht sogar ein 3-0 besprechen und sagen, ja, warum nicht schon in den letzten Spielen so? Und die Antwort darauf ist einfach ganz klar immer noch fehlendes Selbstvertrauen, glaube ich, hängt auch mit zusammen bei den Flanken. Und dass einfach die ganzen Mechanismen noch nicht perfekt ineinander greifen, die müssen sich immer noch weiter finden. Ja, und ich hoffe halt einfach, dass wir gegen Magdeburg oder spätestens gegen Pauli wieder auf Spieler auch wie Karaman und Lassme setzen können, die, finde ich, vor allem Karaman, einer der unser wichtigsten drei Spieler ist, zusammen mit Müller und Torodde. Und ja, also ich hoffe einfach, dass da die Verletzten langsam wiederkommen.
Ja, ich glaube auch ein Karaman und ein Lassme haben dem Spiel gefehlt, fehlen uns
Ja.
jetzt auch in den letzten Spiele. Und wenn du so spielst mit einem Karaman und einem Lassme,
Gewinnst du
dann
das?
gewinnst du das
Punkt.
Spiel
Fertig.
auf jeden Fall. Ich muss mir hier mal kurz den Stecker reinmachen, weil ich Er sagt mir immer, wenn ich nichts mehr höre, dass der Akku leer ist. Ja, also, dann lass uns mal das Spiel abhaken. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu
Nur noch
besprechen.
kurzes Endfazit. Würdest du sagen, reiß raus oder baust du noch auf ihn?
Ja, also wie gesagt, ich war ja der Meinung in der letzten Folge, mir hätte es sogar nur gereicht, wenn die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt. Das hat die gemacht. Im Endeffekt, ich bin trotzdem schockiert, wie du das Spiel noch aus der Hand gegeben
Ja.
hast und wie du dich da in den letzten Minuten hast einschnüren lassen. Aber wie du gesagt hast, das hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Die Mannschaft ist einfach unsicher zurzeit. Und so, ich sag mal so, der Matchplan und so. Die Herangehensweise hat ja gestimmt, so. Klar, auch mit Selbstbewusstsein spielst du vielleicht auch mal dann eher den Pass in die Gasse, anstatt mal den Rückpass nochmal zu spielen. Das kommt vielleicht auch noch dazu und dann kommt die Flanke präziser. Aber so an sich, wie man das Spiel angegangen ist, wie die Spieler standen, wie die Spieler gelaufen sind, wie die in die Zweikämpfe gegangen sind, du hast das Spiel halt komplett kontrolliert, nur halt nicht dominiert. Und da hat mir so das letzte bisschen im letzten Drittel gefehlt. Und wenn du daran arbeitest und das auch gegen bessere Mannschaften, weil jetzt kommen auch die besseren Mannschaften, hinkriegst, so das Spiel zu kontrollieren, dann bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir uns peu à peu nach oben arbeiten können, auch mit einem Reis. Von daher, ja, soll Reis jetzt mal in Ruhe arbeiten in der Länderspielpause und dann hoffe ich, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dass wir dann da
Zwei Siege
ja,
besprechen.
hoffentlich zwei Siege, aber auch ho hoffentlich einfach weiter an dem Spiel anknüpfen und eher da weitermachen, anstatt jetzt die ersten Spiele, also von der Art und Weise.
Ja, also ich fand auch einfach, vor allem was das Auftreten anging, hast du gerade richtig gesagt, hat man einfach gemerkt, dass da auf jeden Fall in den Köpfen gearbeitet wurde und die auf jeden Fall viel mehr Willen haben als in den beiden Spielen davor. Also ich war ja auch gegen Kiel im Stadion und das war wirklich mit eines der schlimmsten Spiele, die ich mir jemals angucken musste. Also da war wirklich gar nichts, da war ja gar keine Einstellung, gar nichts, haben wir ja letzte Woche auch alles aufgearbeitet, brauchen wir jetzt nicht mal krass auf eingehen, aber was das angeht, hat man einfach in dem Spiel nochmal deutliche Ansätze gesehen, sowohl im Kopf als auch aufbauspielmäßig und so weiter. Fand ich das alles besser, die Spielidee war zumindest in Teilen zu erkennen. Deswegen auch mein Fazit habe ich auch davor schon so leicht angedeutet. Reis hat auf jeden Fall jetzt nochmal das Spiel gegen Magdeburg und da müssen wir mal schauen, wie das läuft. Wenn das auch wieder eine kleine Weiterentwicklung ist, selbst wenn wir da wieder einen Unentschieden holen und wir da zumindest gut gespielt haben und man gesehen hat, es ist nochmal einen Ticken besser geworden, dann kann man da auch ihm nochmal das Spiel gegen Pauli geben und dann irgendwann wird es ja dann mit dem Sieg auch was werden und dann arbeiten wir uns einfach stetig nach vorne. Deswegen Time to Reis, würde ich mal sagen, ne? Der gute alte Twitter-Hashtag. Und
Ja.
ja, genau, lass uns weitermachen mit dem nächsten Thema.
Ja, ich will nur dazu sagen, langsam müssen wir die Siege holen,
Ja, das
weil
auf jeden Fall.
das Ziel ist immer noch Aufstieg. Auch wenn wir mit der Art und Weise gar nicht mehr drüber reden müssen, aber ist noch Anfang der Saison. Mannschaft findet sich. Wir sind im letzten Aufstiegsjahr auch eher schwächer reingestartet. Wenn wir dann einen guten Schnitt kriegen nach der Länderspielpause, ist im Prinzip auch noch alles drin, auch wenn wir jetzt schwer reingestartet sind. Wobei, wenn ich mir auch die Tabelle angucke, sind ja auch einige andere Mannschaften nicht so optimal reingestartet. Also Hertha natürlich ein krasses Beispiel, die ja jetzt auch gegen Magdeburg sechs Kisten bekommen haben, wo man gedacht hat, Hertha ist wieder zurück. Dann auch eine Mannschaft, die ich noch viel weiter oben sehe, ist Pauli, die im Prinzip auch erstmal einen Dreier mehr haben wie wir, wo du im Prinzip im direkten Duell in 2 Wochen da im Prinzip die wieder einholen kannst. Ja, und so Mannschaften wie Kiel und Magdeburg, die jetzt ganz oben mit dabei sind, habe ich beide nicht für einen Aufstieg auf der Rechnung.
Werden noch
Magdeburg
Punkte
schon
lassen,
eher,
ja, auf jeden Fall.
ja, Magdeburg schon eher, aber Holstein Kiel glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Die haben. Nee, ich glaube nicht, dass die bis zum Ende da oben mitspielen werden. Bin mir auch ziemlich sicher, dass die irgendwann gar nichts mehr im Aufstiegsrennen mit zu tun haben. Ich glaube schon, dass die einen einstelligen Tabellenplatz belegen können.
Also ich würde sie
Aber
nicht
ich erwarte.
unterschätzen, weil du musst auch mal zurückdenken. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren waren die auch in der Relegation und sind dann da knapp gescheitert. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, weil die ja jetzt auch mit Rehse eigentlich nochmal einen wichtigen Spieler verloren hatten. Gehe ich auch nicht von aus. Also Hamburg ist meiner Meinung nach, habe ich auch schon in der Saisonprognose ja gesagt, ist für mich ganz klarer Aufstieg.
Ja.
Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich es jetzt dieses Jahr nochmal verkacken. Die haben es zwar die letzten 5 Jahre immer mir gezeigt, dass sie es können, aber da war ich mir bisher noch nie so sicher wie in diesem Jahr, weil die einfach sich von 60 Punkten auf 66 Punkten verbessert haben, unter Tim Walter Konstanz endlich mal bei denen reinbekommen haben. Die Spieler bleiben bei denen, also Glatze und Reißen, der einfach da geblieben, obwohl das ganz klare Erstligaspieler sind. Und dementsprechend ist für mich da eigentlich der erste Aufstiegsplatz. Brauchen wir eigentlich gar nicht jetzt unbedingt drauf schielen. Der zweite ist ja noch zu haben und der dritte theoretisch auch. Nur wir müssen jetzt langsam einfach mal auf uns selber schauen und gucken, dass wir selber auch punkten, weil dann ist da noch alles drin. Nur wenn wir so weiterspielen wie bisher, wird es natürlich knapp und schwierig, da nochmal oben anzuschließen.
Ja, voll. Und der HSV spielt auch wie eine Aufstiegsmannschaft, ne?
Komplett.
Also das sieht komplett nach Aufstieg aus. Ich hoffe, dass die auch noch mal in so eine schlechte Phase reinkommen. Beim HSV ist das ja häufig auch so, dass die, sag mal, gegen Ende dann, vielleicht nicht in der letzten Saison, wobei da auch das Relegationsspiel oder das Spiel, wo es um die Relegation ging, ja wohl, das hatten die ja auch gewonnen, aber die anderen haben dann auch gewonnen. Aber in den Saisons davor war es häufig mal so, dass HSV in den letzten Spielen Punkte liegen lassen hat. Der Karlsruhe auch mit 7 Punkten, die ihn vielleicht auch der ein oder andere höher gesehen hat. Auch mit dem Kruse-Wechsel und so weiter. Von daher, ja, Hoffnung ist auf jeden Fall da. Dann lass uns jetzt mal zu einem anderen spannenden Thema kommen. Und zwar Deadline Day. Kein Spieler ist mehr gekommen. Spieler, die zuvor gekommen sind, noch kurz vor Schluss waren Kallas und Van Morkin. Morkin hatten wir ja schon gesehen im Spiel. Kallas braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Kader steht jetzt aber. Was kann man über die Transferperiode sagen? 14 Millionen plus gemacht, fast 15 Millionen, 14,75 Millionen laut Transfermarkt. Und Echelmann hat jetzt probiert, einen Aufstiegskader hinzukriegen. Hat er das geschafft?
Ja, also nach aktuellem Stand vom Spielerischen muss man ja ganz klar eigentlich sagen, bisher hat das auf gar keinen Fall geschafft. Also es kann natürlich noch sich komplett drehen und dann wird man sagen, ja, ich habe mal eine gute Arbeit gemacht. Aber so wie ich das aktuell sehe, fehlt mir da einfach an gewissen Ecken und Enden einfach noch Qualität. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum man nicht einen von seinen Leistungsträgern behalten hat. Das ist der Fehler, den wir schon seit Jahren eigentlich machen. Wir haben jetzt Bülter und Salazar abgegeben für gewisse Millionenbeträge, wo ich mittlerweile auch voll bei dir bin, wo ich gesagt hätte, Bülter hätte ich gehalten. Also 3 Millionen ist einfach zu wenig für die Qualität, die er uns noch gebracht hätte in den 2 Jahren, die er noch Vertrag hatte. Und ich glaube einfach, wenn du Bülter jetzt gerade hättest, würdest du vielleicht auch deine Probleme haben, aber du würdest auf jeden Fall nicht ganz so krasse Schwierigkeiten mitmachen müssen und hättest vielleicht 3 Punkte mehr auf dem Konto, weil der einfach nochmal so eine immense 1-gegen-1-Qualität mitbringt. Wir hätten mehr Kaderbreite auf den Flügeln, müssten aktuell da nicht mit Kosuki bei allem Respekt und auch mit Mohr rumlaufen, sondern hätten da dann zum Beispiel jetzt Bülter und ja, der würde einfach nochmal eine ganz andere Qualität mitbringen. Salazar hast du auch abgegeben, da fand ich, war die Ablösesumme zumindest in Ordnung, auch wenn er noch jung war. Und auch in den letzten Jahren hast du halt die Fehler immer wieder gemacht. Du hast einen Itakura nicht verpflichtet, wo eigentlich allen vorher klar war, der würde in der ersten Liga 100% funktionieren. Dann auch als wir vor 2,5 Jahren abgestiegen sind, haben wir auch wirklich alles verkauft, was irgendwie nur in unserem Kader war, wo man auch gedacht hätte, ja, okay, vielleicht baut man dann nochmal auf einen der Spieler, die wirklich Fußball spielen können. Im Endeffekt hatten wir Salif Sané noch in der zweiten Liga, was dann im Endeffekt jetzt auch nicht so viel noch gebracht hat. Ja, ich finde es schade, dass man manchmal nicht einfach dieses kalkulierte Risiko mit eingeht und sich sagt, gut, wenn wir jetzt zumindest die Kaderqualität weiter oben halten mit Spieler X oder Spieler Y, dann haben wir eine erhöhte Chance darauf, aufzusteigen oder wie im letzten Jahr die Klasse zu halten. Und dann hast du im Endeffekt viel höhere Einnahmen als wie in der zweiten Liga. Und ja, ich hätte mir da einfach teilweise gewünscht, dass du da einfach mal ein bisschen standhaft bleibst und vielleicht den einen oder anderen Spieler doch nochmal irgendwie sagst, ja, du kannst gerne wechseln, aber dann wart noch ein Jahr.
Ja, also Zielsetzung war ja vor der Transferperiode im Prinzip einen Aufstiegskader hinzukriegen und Kaderwerte zu erschaffen. Das waren die 2 Punkte. Was ich aber so gesehen habe, ist, dass wir sehr, sehr viel Kaderwerte zu Geld gemacht haben.
Ja.
Im Prinzip überall, wo es geht, unser Tafelsilber verkauft haben. Also sei es jetzt die Spieler aus der Knappenschmiede, wie ein Aydin oder ein Flick oder Sei es auch ein Piringer, der eine super Saison in der zweiten Liga gespielt hat. Überall, wo man eine Million mitnehmen kann, wo man da mal 500.000 mitnehmen kann, haben wir verkauft.
Und auch
Haben das.
wirklich nicht für gute Ablöse, so muss man auch mal dazu sagen. Also ich fand Salazar war eine gute Ablöse, es war halbwegs in Ordnung verhandelt. Auch wenn der Frankfurt nochmal ein bisschen mitverdient hat, fand ich, das war ein okayer Deal, den man machen kann.
Ja.
Aber zum Beispiel bei Bülter müssen es meiner Meinung nach nochmal 1 bis 1,5 Millionen mehr sein, wenn du den wirklich abgeben willst. Ich weiß, der kriegt nochmal 1 Million Boni, dann sind wir bei 4. Aber ich finde,
Ja.
du musst 4 Millionen fix für Bülter kriegen, Punkt, fertig, aus. Und dann kriegst du da nochmal 1 Million Bonus, wenn der performt. Weil der einfach 11 Tore, das muss man sich immer vor Augen führen, 11 Tore für uns in der letzten Saison in der Bundesliga gemacht hat, als in der Hinrunde katastrophale Mannschaft, in der Rückrunde halbwegs zusammengerissene Mannschaft. 11 Tore da zu machen, ist Wahnsinn. Also, wenn der in der zweiten Liga geblieben wäre, bin ich mir sicher, hätte der da auch wieder seine 25 Scorer gesammelt. Und dass du den dann halt so daher schenkst, fast schon, finde ich sehr, sehr schade. Vor allem, wenn du bedenkst, wir haben für Scheinberg auch 2 Millionen gezahlt und der funktioniert aktuell überhaupt nicht. Es ist halt einfach, ja, das kalkulierte Risiko nicht so ganz aufgegangen, finde ich.
Total, also Bülter, für mich brauchst du 5 Millionen Cash, ansonsten bleibt er da. So, nicht nach so einer Runde.
Ja.
Und die Sache ist, ein Bülter verdient wie ein Zweitligaspieler bei uns, ne? Wenn du den dann
Ja, bei allem wurden
aber
die Gehälter runtergestockt wieder, wenn wir absteigen, ja.
ja, aber
Also.
auch als der gekommen ist, der ist ja von Union Berlin zu uns in die zweite Liga
Ja,
gewechselt.
aber ich meine, also die haben ja alle bei uns unterschrieben damals, vor 2,5 Jahren, sind dann mit uns
Ja.
aufgestiegen, haben wieder erhöhte Gehälter alle bekommen, also ich glaube so 30% mehr, 40% mehr, keine Ahnung, ungefähr. Und jetzt, wo wir abgestiegen sind, sind die halt wieder runtergegangen, die Gehälter. Dementsprechend, wie du gerade gesagt hast, würde nur
Genau.
bestätigen, hat ein Zweitliga-Gehalt aktuell bei uns verdient, ja.
Ja, hat aber in der letzten Rückrunde gespielt wie ein guter Bundesligaspieler so.
Ja.
Ne? Das ist die Sache. Du kannst von dem Gehalt, was du für einen Bülter bezahlst, von einem Zweitligagehalt, kriegst du ja dann keinen guten Bundesligaspieler. Bloß du musst den jetzt auch noch ersetzen. Das heißt, du hast 3 Millionen, um den Spieler eigentlich zu ersetzen, wobei wir das Geld noch nicht mal ausgegeben haben.
Ja,
Das frage ich
das
mich
ist sogar noch
auch,
mal schlimmer.
wo das ganze Geld hin ist. Schuldenabbau schön und gut, aber ich dachte, wir sind schon auf einem guten Weg und müssen
Man
jetzt
darf
nicht
auch nicht
jeden.
übertreiben mit dem Schuldenabbau. Wenn du die ganze Zeit nur Schulden abbaust, wirtschaftest du dich halt immer wieder selbst weiter runter und kannst dann auch nicht in der Zukunft durch höhere Verkäufe, weil du halt bessere Spieler verpflichtet hast, wieder mehr Schuldenabbau betreiben. Es ist halt einfach. Ja, schön und gut, aber du musst halt trotzdem in einer gewissen Art und Weise konkurrenzfähig bleiben, damit du überhaupt weiterhin Schuldenabbau betreiben kannst. Das ist halt einfach
Ja.
schlechte Idee, finde ich. Also, wenn du alles abgibst, hast du irgendwann einfach nicht mehr Möglichkeiten, immer weiter Schuldenabbau zu betreiben.
Aber selbst wenn wir sagen, wir klammern jetzt mal Schuldenabbau ab, raus, du kriegst ja für einen Bülter, für sein Gehaltslevel keinen guten Bundesligaspieler.
Ja.
So. Und wir haben ja gesehen, bei Schallenberg, der war ja wohl mit der beste Sechser in der zweiten Liga, bezahlst aber auch schon deine 2 Millionen. Also für einen sehr guten Zweitligaspieler bezahlst du eine Ablösesumme schon um die 2
Man
Millionen
auch sagen
so,
muss,
ne?
klar, Schallenberg 24 ist noch ein bisschen jünger als Bülter, aber prinzipiell hast du recht, ja. Also wir haben 2 Millionen für den gezahlt und der fruchtet halt im Ansatz nicht so gut, wie es Bülter auf jeden Fall gemacht hat in der zweiten Liga. Der wäre da wieder durchmarschiert mit seinen ganzen Dribblings wie sonst was. Wo einfach die individuelle Qualität, wenn du dir das überlegst, eine Flügelzange aus Karaman und Bülter, die wir ja auch in der Bundesliga hatten, wäre in der zweiten Liga mit Tore vorne so brutal. Also wir würden gar kein Problem haben, gerade aktuell mit Toren und mit Offensivspiel, finde ich. Und dementsprechend ist es einfach nicht gut geplant. Punkt.
Ja, und worauf ich hinaus will, ist, genau, also schon allein daran sieht man, dass das komplett so keinen Sinn macht,
Ja.
da diesen Transfer zu tätigen für 3 Millionen. Wenn wir bei 5 Millionen sind, reden wir vielleicht noch über was anderes, weil du kannst dann zweieinhalb sehr gute Zweitligaspieler rein von der Ablösesumme holen, wobei das Gehalt muss ja auch dann erstmal noch bezahlt werden. Aber ja, da sieht man einfach, wir haben so viel Qualität abgegeben. Ein Bülter, ein Salazar, die beide im Aufstiegsjahr eine entscheidende Rolle gespielt haben. Bülter sogar in der Bundesliga richtig stark. Salazar hat ja auch seine
Sieben
Vorlagen
Scorer,
gemacht dann
ja.
zum Ende. Klar, da werden jetzt die meisten sagen, okay, der war jetzt nicht so konstant. ich auch so, war aber
Stimmt
auch eine
auch, war
lange
eigentlich
Zeit.
auch nur am Ende dann nochmal so ein bisschen. Hat dann, glaube ich,
Ja.
in den letzten 6 Spielen 5 Assists oder so gemacht durch Ecken. Aber ansonsten war das halt von Salazar einfach nicht die Saison, die man sich erhofft hat. Deswegen, da bin ich ja auch mittlerweile auf dem Zug aufgesprungen, wo ich sage, ich kann den Transfer verstehen. Aber ich glaube, bei Bülter sind wir uns beide einig. Also, das darfst du nicht machen, für 3 Millionen abzugeben. Vor allem, wenn du jetzt siehst, wie wir jetzt dastehen. Also, das muss ein guter Sportdirektor, sieht es halt voraus, dass dir da dann die Qualität abgeht, wenn du halt so viele deiner wichtigsten Spiele abgibst. Also, wir haben ja effektiv haben wir Torolle behalten und ansonsten sind da jetzt keine wirklich starken Spieler, die wir vorher hatten, noch da geblieben. Also, wir haben Fährmann noch, der spielt jetzt nicht mehr, weil Müller halt so überragend ist, der Transfer. Und ansonsten sind da jetzt aktuell keine Figuren dabei aus der Aufstiegssaison, die für uns wichtig waren oder auch im letzten Jahr wichtig waren. Und das ist halt einfach sehr enttäuschend, finde ich persönlich.
Ja, ich glaube, man hat sich auch ein bisschen verzockt einfach. Man hat zum Beispiel so einen Kaminski als Riesenspieler für die zweite Liga gesehen, als
Ja,
den
auch eigentlich, muss man
Abwehrchef.
ganz ehrlich sagen. Also, wir haben uns, glaube ich, auch beide von Kaminski mehr erwartet noch. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass der jetzt
Ja.
hier der beste Innenverteidiger der zweiten Liga ist. Aber ich glaube, wir haben beide nicht erwartet, dass er so schlecht spielt, wie er es leider aktuell tut. Also, ich habe mir schon gedacht, dass er da halbwegs sicher den Laden zusammen mit Baumgarte zusammenhalten kann. Oder vielleicht auch mit einem anderen Innenverteidiger wie Leitsch, der ja im Gespräch war. Aber so wie er aktuell spielt, habe ich mir zumindest einen Teil besser erwartet. Also, so schlecht habe ich es wirklich nicht erwartet.
Ja, keine Ahnung, also ich habe den halt auch nie als Abwehrchef gesehen. Ich habe den halt schon
Das sowieso nicht,
so.
aber als soliden Innenverteidiger hätte ich mir das erwartet in der zweiten Liga. Nicht als den überragenden Zweitliga-Innenverteidiger, bei dem du dir keine Sorgen machen musst. Aber ich meine, auch in der Zweitligasaison oder jetzt zuletzt nochmal in der Rückrunde der Bundesliga, als er wieder da war, haben wir gute Kaminski-Spiele erleben dürfen. Also der hat ja wirklich gut gespielt, wo wir noch darüber gestritten haben. Wer spielt denn jetzt Jens Vandenberg und Kaminski von den dreien? Welche zwei stellst du da auf? Weil Kaminski wirklich gut war. Also der war im Aufbauspiel wichtig, hat wichtige Zweikämpfe gewonnen und auf einmal sind wir abgestiegen und der Typ kann nichts mehr. Also der ist brutal langsam. Sein Aufbauspiel gefällt mir auch nur noch so semi-gut. Es ist in Ordnung, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig gut, wie ich es eigentlich gewohnt war von ihm. Ja, einfach schade. Also ich habe mir da einfach mehr erhofft.
Ja, ich glaube, also da macht es halt auch eine Menge, wie stabil ist die Viererkette insgesamt. Ovejan spielt ja links
Und vor
bei
allem auch, wie
ihm
schnell
so.
eine Viererkette ist, finde ich auch. Also, die sind ja alle langsam dahin. Brunner kann noch so ein bisschen rennen. Aujan macht sowieso defensiv gar nichts. Müssen wir jetzt mal ganz fair und ehrlich einfach so sagen, wie es ist. Ich hoffe halt, dass Mörken da defensiv ein bisschen besser spielen wird, wenn er dann da mal eingesetzt wird. Aber Aujan, bei aller Liebe, die letzten 3 Spiele waren sowieso komplett von vorne bis hinten eine Katastrophe, auch offensiv. Und ja, dann hast du da halt einen Brunner, der meiner Meinung nach alles gemacht hat, jetzt auch gegen, sag schon. Gegen Wiesbaden hat Brunner eigentlich
Den, ja.
auch meiner Meinung nach nochmal alles abgerissen. Da der ist da rumgerannt über den ganzen Platz, auch im Mittelfeld hat er die Zweikämpfe gewonnen. Den fand ich defensiv den stärksten Mann. Und ansonsten hast du da halt zwei Innenverteidiger rumrennen, die von sich denken, dass sie mal Bundesliga-Qualität hatten und dann da irgendwie ganz locker lässig ihre Pässe da rausspielen, aber halt trotzdem beide mit höchstens 20 km/h über den Platz laufen. Und das reicht halt einfach irgendwann nicht, wenn da immer die Steckpässe gespielt werden.
Ja, Baumgartel ist halt auch. Es stand jetzt überhaupt keine Verstärkung. Hat es nicht geschafft, da, sage ich mal, den Laden da zu übernehmen, sondern es halt spielt halt so wie so ein typischer Mitläufer. Hier und da mal ein guter Pass, hier und da mal gewinnt er mal einen Zweikampf. Aber hat, also ich hab mir
Sympathischer
bei
Typ,
der
aber auch
Ver
kein Abwehrchef. Muss man einfach
ja,
so
ich habe
leider
mir,
sagen.
genau, ich hab mir bei der Verpflichtung jemanden so wie Jens oder Itakura damals gewünscht. Der kommt rein und dann ist die Abwehr erstmal stabilisiert,
Ja.
weil der die ganzen anderen Spieler um sich herum besser macht. Aber ein Baumgartel merkt man einfach, dass er so lange raus war, jetzt auch mit dem Fußballspielen. Kaminski ja auch, ne? Also wir machen dem jetzt hier so einen Vorwurf, der war ja im Prinzip letzte Saison bis aufs Ende komplett raus. So, dann hast du einen Cissé, der auch keine Bundesliga gespielt hat, der war nur in der Regionalliga. Du hast einen Greimel, der verletzt ist. Jetzt hast du einen Kalasch geholt, der vereinslos gewesen ist, keine Vorbereitung hat. So, du hast im Prinzip in der Innenverteidigung hast du gar keinen Spieler, der irgendwie Matchpraxis hat über 10 Spiele oder
Ja.
sowas so. Und kein Abwehrchef, nichts. Das ist echt sehr, sehr schlecht geplant so. Dass du dann auch sagst, zum Beispiel, ja, du holst jetzt den Baumgartel und das war's dann in der Innenverteidigung. Kalasch kam ja später noch so als Nottransfer im
Ja.
Prinzip. Und da, dann, damit gehst du so in die Saison quasi rein. So. Das ist schon, wo ich sage, Aufstiegslevel niemals mit so einer Innenverteidigung.
Ja, gehe ich mit. Also ist halt einfach nicht gut geplant. Also Hechelmann hat in dieser einen Woche, die wir da erlebt hatten, hat er vom Namen her und von wie der Klang war, haben wir auch damals alle besprochen als gute Transferwoche, hat er eigentlich einen ordentlichen Job gemacht, wo man gesagt hat, Hechelmann, eigentlich solider Sportdirektor bisher, macht einen guten Job, so im Zweier- bis Dreierbereich solide Transfers gemacht. Wenn du es jetzt aber siehst, und da muss man auch ganz fair und ehrlich sagen, können wir jetzt alle, also auch, da nehme ich jetzt nicht nur uns beide, sondern alle, die das halt damals besprochen haben, dieses Thema, auch alle Schalke-Fans, können da jetzt nicht wirklich viel für, dass sie sagen, Hechelmann hat da eine gute Transferwoche abgeliefert, der macht einen super Job hier, weil eben dann noch nicht die Transferphase zu Ende war. Also alle haben ja noch erwartet, dass da noch was kommt. Und im Endeffekt sind da
Ja.
Transfers gekommen, die alle so Alibi-Transfers waren, so von wegen, die können funktionieren. Mal schauen, müssen wir mal gucken, ob das irgendwie halbwegs klappt. Und ansonsten legen wir halt nochmal nach und es ist dann halt im Endeffekt nicht mehr wirklich passiert, weil dann irgendwie der Bedarf nur so halb anerkannt wurde. Und ja, also im Endeffekt sind es dann einfach Spieler, die dir nicht von jetzt auf gleich diese Qualität geben, wie es zum Beispiel Itakura bei uns gemacht hat vor 2 Jahren und wie es dann auch so ein Transfer wie Salazar, der ja dann kam, als Latzer sich verletzt hat, eben gemacht hat. Ist halt einfach, ja, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du da halt einen Hechelmann, der vorher nur Chefscout warst, hinsetzt und sagst, du machst jetzt deinen Sportdirektor-Job, ist es halt auch mehr oder weniger Losglück, ob es jetzt klappt oder nicht. Und ich muss sagen, es war jetzt nicht komplett schlecht, was er da alles gemacht hat. Er hat auch gute Sachen gemacht und es kann alles noch ineinander greifen. Aber bisher ist es halt auch nicht wirklich eine gute Transferperiode von uns gewesen. Muss man halt leider sagen.
Ja, also als wir das als gut bewertet haben, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass entweder Bülter oder Bülter und Salazar noch beide bei
Salazar war
uns
noch
im
da, meiner
Kader.
Meinung nach. Salazar war noch da, Bülter war, glaube ich, weg.
Okay, aber Bülter war erst vor kurzem gewechselt. So
Ja.
hast du gerade dann gehofft, dass, okay, jetzt mit dem Geld von
Ja,
Bülter
ich weiß
wurden
noch.
die und.
Wir haben besprochen, dass wir ja schon die ganzen, also die Transferwoche war passé und dann kam gerade, also wo wir das auch besprochen haben, kamen gerade so die Transfers mit Bülter und Salazar hinterher. Also die Transfers kamen zuerst, dann haben wir verkauft und dann dachten wir, okay, wenn wir die Spieler vorher schon geholt haben, wo wir immer gehört haben aus dem Verein, wir holen nur Spieler, wo wir das Geld auch aktuell für haben, da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir Spieler verkauft, jetzt kommen neue nach. Wir müssen ja Qualitätsspieler nachlegen. Aber das ist dann einfach nicht passiert. Wir haben das Geld
Ist
seitdem
dann
eigentlich nicht wirklich
ausgeblieben, ja.
ausgegeben, genau. Wir haben nur ablösefreie Transfers gemacht. Wir haben Kalasch geholt, wir haben Baumgartel geholt und wir haben jetzt Mörken für eine kleine 300, für eine kleine dreistellige Tausendersumme ausgegeben. Also für 800.000 waren es ja, glaube ich, ungefähr. Ansonsten waren da halt einfach keine Transfers, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt der 1:1-Ersatz dafür, das ist der 1:1-Ersatz dafür. Und dementsprechend war das einfach vom Vibe her damals noch was anderes, weil wir halt einfach dachten, okay, er hat die Spieler, die wir aus der Bundesliga-Saison verloren haben vorher, hat er nachgelegt. Für Kraus und für Kral hat er Seguin und Tempelmann und, nee, Tempelmann war, glaube ich, noch gar nicht da, Seguin und Schallenberg geholt. Und jetzt sind halt Bülter und Salazar weg. Okay, jetzt kommen vielleicht, keine Ahnung, Spieler wie Muslia von Paderborn oder so. Das haben wir einfach gedacht, okay, da wird nochmal nachgelegt, aber es ist halt leider nicht passiert.
Ja, das ist halt, also es fehlt wirklich noch zwei Spieler mit einer richtig guten Qualität, so, die uns ja verlassen haben mit Bülter und Salazar.
Ja, genau
Also
die
wenn
beiden
man jetzt
Spieler
zum.
fehlen.
Ja, wenn du jetzt zum Beispiel gehst, ein Mohr hätten wir verkauft, meinetwegen, und da würde jetzt ein Bülter dafür stehen. Und du hättest, sag ich mal, einen Latzer nicht da oder einen Tempelmann nicht da und da wäre jetzt ein Salazar. So von dem Kaliber.
Und
Dann hättest du
meiner
dann.
Meinung nach hättest du das, wenn du darauf verzichtet hättest, dass die halt sagen, ja, okay, hab eigentlich keinen Bock drauf und so weiter, aber im Endeffekt Vertrag ist Vertrag. Salazar hat noch 3 Jahre, Bülter noch 2 Jahre, dann spielen die da halt. Was sollen die machen? Die können da jetzt nicht sagen, nee, spiel jetzt nicht mehr, weil im Endeffekt müssen die sich auch danach nochmal empfehlen für einen anderen Verein. Oder Vertragsstrafen gibt es ja dann auch noch. Also da gibt es ja genügend Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass ein Spieler trotzdem die Spiele macht. Klar, du hast immer lieber einen zufriedeneren Spieler, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wenn Bülter da zum Beispiel geblieben wäre oder auch Salazar, der die ganze Zeit bei allem, was man jetzt Schlechtes über ihn sagen kann, trotzdem sich eigentlich mit dem Verein identifiziert hatte, glaube ich nicht, dass sie über die ganze Saison hinweg den Stinkstiefel abgegeben hätten, weil die auch mit dem ganzen Team eigentlich sehr, sehr cool waren und da auch mit Terodde hat sich Bülter ja super verstanden und so weiter. Ich glaube, das hättest du machen können und auch finanziell hättest du es meiner Meinung nach machen müssen, weil einfach dieses Geld, was du für die bekommen hast, hast du ja nicht ausgegeben. Also im Endeffekt plus 14 Millionen, alles schön und gut, aber wenn du absteigst, machst du vielleicht ein bisschen Gewinn, okay, weil du halt alles abgeben musst irgendwo, aber du kannst auch trotzdem ein, zwei Spieler, die wichtig für dich waren, halten. Vor allem, wenn sie halt wie Bilder schon in den 30ern waren und dann nicht die immensen Summen fließen können.
Vor allen Dingen, du hast ja, sag ich mal, mit Salazar und Bülter hast du ja, sag ich mal, okay, bei Salazar vielleicht noch so, aber beim Bülter auf keinen Fall so das Maximum rausgeholt an Ablösesummen, ne?
Ja.
Was die auch wert sind und was man kriegen kann, so. Und du hast sie aber schon ziemlich spät abgegeben, so. Da hast du dir eigentlich schon die Möglichkeit beraubt, dir sehr, sehr früh am Transfermarkt gute Spieler zu sichern. Ich kann mich erinnern, Bielefeld ist ja abgestiegen. Da haben wir auch von einem Lassme profitiert.
Ja.
Da waren aber auch ganz andere Spieler noch auf dem Markt, die sogar ablösefrei zu haben gewesen sind.
Und die sind
Ein
dann teilweise in
Ferrei,
die Bundesliga sogar gewechselt, die man eigentlich hätte holen können.
genau, ein Ferrei ist für 750.000 zu HSV gewechselt, wo wir im Prinzip noch ja,
Mit Salazar
nicht
beschäftigt waren,
wussten,
ja.
genau, wie es mit Salazar weitergeht. Und das Geld, was du jetzt vermeintlich eingenommen hast, weil du vielleicht ein bisschen verhandelt hast noch mit den Spielern, bis sie dann letztendlich gewechselt sind, konntest du dann nicht aktivieren auf dem Transfermarkt und gegen Ende hast du es dann auch nicht mehr eingesetzt. Das heißt, das Geld, was du jetzt verdient hast, hast du zwar so wie Bayern auf dem, wie nennt man das, auf dem Konto da, worauf die immer zugreifen,
De
aber
facto ja nicht mehr auf dem Konto, weil wir es ja einfach in den Schuldenabbau, denke ich mal, investiert haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt aktuell da sitzen und auf der Bank irgendwie noch 10 Millionen zu liegen haben, die wir jederzeit ausgeben könnten im Winter. Sondern ich glaube, wenn wir da nochmal nachlegen, dann handelt es sich da so um vielleicht 2 Millionen insgesamt an Ablösesummen. Oder wir verkaufen dann vielleicht nochmal, wenn es gut läuft, ein Mohr für 600.000, 700.000, dann kommt da mal ein bisschen was rein, bisschen Gehalt frei. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir jetzt 15 Millionen, die wir da an Transferüberschuss hatten, auch wirklich eigentlich hätten ausgeben können. Also das wurde alles einfach direkt, okay, komm, Schuldenabbau, rein da. So, ich denke
ja,
mal, es war so.
das sowieso nicht, weil da waren ja auch so Summen, also laut Transfermarkt wie von einem Harit 5 Millionen, die kann man ja schon mal komplett
Ja
rausrechnen
gut, die
aus der
zählen nicht mit
Rechnung.
rein, das stimmt, ja.
Dann sind wir bei plus 10. Aber ich denke schon, dass da nochmal so, auch nicht die kompletten 10, aber da so 3, 4 Millionen noch irgendwo möglich sind, so, ne? Und
Ich glaube, was meine Idee ist, ich glaube, es wäre möglich gewesen, aber ich glaube, die haben dann einfach gesagt, ja, okay, wir können jetzt die 3, 4 Millionen zwar ausgeben, aber dann kam da irgendwer aus dem Vorstand, was wahrscheinlich jetzt, ich weiß es nicht, Ruhl Hamers vielleicht gewesen ist als Finanzvorständin, oder irgendwer hat einfach gesagt, wir müssen das Geld trotzdem eigentlich lieber in den Schuldenabbau stecken, weil wir halt wieder liquide sein wollen als Verein. Und haben dann im Endeffekt gesagt, okay, das Geld kommt nicht in den Spieler, das kommt in den Schuldenabbau. Und ich glaube, dass das Geld halt mittlerweile nicht mehr ganz so viel da ist, wie es da gewesen wäre, wenn wir die Gelder sofort ausgegeben hätten und es einfach umgeplant wurde quasi in den Schuldenabbau. Das glaube ich. Aber im Endeffekt, wir spekulieren da jetzt beide drumherum, wissen tun wir es nicht. Also wir gehören nicht
ja.
zum Vorstand von Schalke, wir haben, was das angeht, nicht so wirklich die Ahnung. Sind halt nur Spekulationen, ne?
Ja, letztendlich, so Thema war ja Aufstiegskader, da sind wir, glaube ich, vorbei. Also, was mich da am meisten stört, ist Abwehr. Die
Ja.
ist für mich so, sag ich mal, gerade Innenverteidigung ist für mich so
Und Kreativspiel. Kreativspiel und ein Abwehrspieler in der Innenverteidigung fehlt mir vor allem.
ja, so Abwehr gebe ich mal so ein unteres Mittelfeld bis Abstiegskampf, wirklich in der zweiten Liga. Das ist keine Stand jetzt und das wird auch Mitte, zumindest die Innenverteidigung, wird auch Mitte der Hinrunde noch keine Innenverteidigung sein, die eine
Es sei
Aufstiegsinnenverteidigung
denn,
ist.
Kalasch überrascht uns komplett und rennt dann mit 35 km/h über den Platz und zieht dann auch Baumgartel nochmal hoch, dann kann das alles sein. Aber ich meine, wo man jetzt drauf gucken muss, also Kalasch ist ja nicht spielfit. Wenn der jetzt spielfit werden würde und auch wirklich diese Qualität hätte und als Abwehrchef vorangehen könnte, dann kann ich mir das alles vorstellen. Aber so wie du das aktuell anguckst, wenn unsere Abwehr Kaminski und Baumgartel weiterhin heißen wird, dann bleibt es dabei, dass sie auf jeden Fall kein Aufstiegskaliber haben aktuell.
Ja, also bei Kalasch weiß ich halt auch nicht, der hat auch gefühlt letztes Jahr und auch vorletztes Jahr kaum gespielt. Der ist im Prinzip 1,5 Jahre so raus gewesen, dass der dann sofort jetzt nach einer Länderspielpause direkt da super Leistung bringen
Also er soll
kann.
ja zumindest schnell sein. Was man so gehört hat, soll er zumindest schnell sein, was zumindest schon mal gut tun würde, auch für die Konterabsicherung und so weiter. Was ja, also dafür muss er nicht mal eingespielt sein, dass er einen Ball hinterherlaufen kann, wenn man in Konter gelaufen wird. Und auch was Mentalität angeht, also der Eindruck, nur der Eindruck, den ich von ihm bekomme, so von der Aura her, vom Charisma, Kann ich mir schon vorstellen, dass er auf jeden Fall ein bisschen mehr der Vorangeh-Typ ist als die aktuelle Innenverteidigung, die wir da eben haben. Was das angeht, kann ich mir
Ja.
schon vorstellen, von der Qualität her muss man gucken, ob der jetzt wirklich ein guter Innenverteidiger ist, ob er fit genug ist, muss man alles sehen. Nur von den Anlagen her kann ich mir schon vorstellen, weiß ich nicht.
Also,
Ich hab ihn nicht spielen sehen, keine Ahnung, aber
ich
vielleicht.
habe den auch nicht spielen sehen. Für mich fühlt sich das aber an wie Kolodziejczak 2.0 gerade so.
Das kann sein. Wie gesagt, es kann
Kurz vor
sein. Ich kann mir aber
Schluss
von
kommt dann
den.
noch mal so ein Innenverteidiger.
Ja, also es kann absolut sein, dass es genauso laufen wird. Gar keine Frage. Wir haben beide keine Ahnung, wie er spielt. Nur prinzipiell von dem, was man von seiner Spielart, also von seiner Schnelligkeit und auch vom Aussehen. Ich gehe da wirklich nur aufs Aussehen. Der wirkt für mich
Ja.
wirklich auf mich wie ein Typ, der auch mal vorangeht und mal einem eine Ansage drückt, wenn er schlecht stand oder
Er sieht
so.
ein bisschen härter aus, so,
Ja,
ne? Wie so ein
genau.
Wikinger.
Ja, so ein bisschen. Deswegen, nur was das angeht, kann ich es mir
Ja.
vorstellen. Ich sage nicht, dass es so ist. Wie gesagt, es kann auch genauso Kolodziejczak 2.0 sein. Deswegen, im Endeffekt müssen wir schauen. Nach dem Pauli-Spiel spätestens sind wir, denke ich, mal schlauer, weil da muss er dann langsam mal fit sein.
Ja, okay, und ansonsten, so durch den kompletten Kader sehe ich Rechtsverteidiger Brunner, wo ich sage Aufstiegsniveau.
Ja.
Sehe ich Müller mit Aufstiegsniveau, Müller
Fährmann
vielleicht
auch.
auch, ja,
Beide.
Torwart
Position bei uns im Kader, ja.
sind wir auf jeden Fall wahrscheinlich sogar in der Liga auf dem ersten Platz. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, ein Terodde, der kriegt halt die Bälle nicht und dann ist ein Terodde halt wirklich dieser, wo du dann zu zehnt auf einmal
Der
spielst, weil der
0,5.
halt,
Mann, der halt einfach da ist, aber nichts
ja.
macht, ja.
Ja, und ansonsten haben wir, vielleicht Kenan Karaman noch, haben wir aber keine Spieler, die herausragend sind. Ein Ouedraogo ist das vielleicht in jedem dritten Spiel, weil der halt schon besondere Momente erschaffen kann, aber noch mit seinen jungen Jahren noch keine Konstanz hat und keine Mannschaft tragen kann im Mittelfeld.
Ich finde persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, Lassme kann da noch reinwachsen in so eine Rolle, die sehr, sehr wichtig ist. Also von dem, was ich bei ihm gesehen habe bisher, der ist wirklich immens schnell. Also der hat auch nach hinten nochmal gute Zweikämpfe gewonnen, als er da war. Das Tor, was er gemacht hat, war überragend. Ich glaube, auch im Abschluss wird es wahrscheinlich nicht so diese Konstanz haben, wie auch ähnlich bei Bielefeld. Ich meine, da hat er trotzdem 7 Tore, 3 Vorlagen gemacht, was gut ist für einen Flügelspieler, bei einem Absteiger vor allem. Ich kann mir bei dem wirklich von den Anlagen her und was ich von dem bisher gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass der auch zu einem der wichtigeren Spieler werden kann. Also Stichwort Brunner, Karaman, wie du gerade gesagt hast, auch im Torwart, wenn er dann die Bälle mal kriegt. Wie gesagt, also wenn die Flügelzange wieder da ist, kann ich mir vorstellen, dass offensiv schon mal wieder einiges anders wird. Aber vor allem auch in der offensiven Breite, in der Kreativität ist es einfach schlecht geplant. Also sind wir uns, glaube ich, beide einig, da fehlt einfach was. Salazar ist weg. Wir bauen gerade auf einen 17-Jährigen und auf Drexler, der alle 4 Wochen mal Sportinvalide wird für einen Monat und dann wieder erstmal, keine Ahnung, sich eine Risswunde zuzieht, eine Muskelverletzung. Drexler hat eigentlich immer irgendwas, wenn er gerade mal gut war. Und
Ja, ich meine, der ist auch 33, ne? Das
ja,
ist
deswegen
der.
kannst du halt eigentlich nicht darauf bauen, dass ein 17-Jähriger und ein bei Verlaub älterer Spieler das da vorne auf der Zehnerposition reißen, weil da brauchst du einfach einen Spieler, der relativ konstant Kreativität im Aufbauspiel vor allem auch mitbringt und das haben wir aktuell nicht.
Ja, also keine Ahnung, ich bräuchte halt mehr einfach von überdurchschnittlichen Spielern oder Aufstiegsspieler. So,
Ja.
ich glaube. Wir haben zwei Sachen nicht geschafft, um das hier vielleicht mal so abzuschließen. Ich glaube, wir haben zum einen nicht geschafft, das Ziel Wiederverkaufswert zu schaffen und dann das Ziel,
Aufstieg.
einen Aufstiegskader hinzukriegen, wo man wirklich sagt, wenn man sich den anguckt, der Kader steigt auf und da sehe ich beispielsweise auch laut Transfermarkt ist zum Beispiel HSV und Hertha vor uns gelistet. Das heißt, wir sind rein theoretisch nur auf dem Relegationsplatz und da ist auch ein Riesenabstand zwischen uns und Hertha oder HSV. Das sind
Wo man bei Hertha sagen
neun.
muss, also die haben ja jetzt auch, ich glaube, die haben jetzt noch so ein, zwei Spieler, die eigentlich nicht so wirklich bei den Spielen, aber halt noch da sind, weil die jetzt irgendwie nicht abgeben konnten, oder?
Ja gut, ne? Die haben jetzt auch schon noch mal Leute nachgelegt. Die haben jetzt auch im Mittelfeld auf einmal wieder neue Spieler.
Ja,
Die
nachgelegt
haben
haben sie auf
nicht.
jeden Fall. Ich meine nur, dass da noch so ein, zwei Spieler rumlaufen, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hätte, dass die überhaupt in der zweiten Liga noch bei denen unter Vertrag stehen. Also sowas
Ja,
wie Kempf zum Beispiel war jetzt eigentlich nicht abzusehen, dass er bleibt. Das ist jetzt eher mehr Glück als
aber
Verstand. Ja,
der
er
spielt
spielt
halt,
im
ne?
Endeffekt. Ja, das ist halt gut gemacht.
Und
Ich weiß gar nicht, ist Luke Bakio weg? Das weiß ich gar nicht. Ist Luke Bakio noch unter Vertrag?
ist weg. Kempf ist
Okay.
auch der teuerste Spieler mit 3,5 Millionen. Also sie haben schon die ganzen Spieler wegbekommen. Und die haben auch eine Transferbilanz von plus 27,38 Millionen. Also die haben schon super Arbeit geleistet, so wenn man sich das anguckt.
Wenn du
Und
darauf guckst, was die jetzt an einer Transferbilanz haben, auf jeden Fall. Aber du musst natürlich bei denen noch mit einbeziehen, für was für Preise die Spieler mal gekommen sind und was für eine Qualität die auch eigentlich haben. Also, ein Toussaint ist für 3 Millionen zu Union gegangen, der meiner Meinung nach, wenn Hertha jetzt nicht abgestiegen wäre und so eine Mittelfeldsaison gespielt hätte, graue Maus-Saison, wie man ja früher bei Hertha das eigentlich schlecht fand, mittlerweile hätte denen das, glaube ich, gefallen, hätten die für Toussaint locker ihre 15 Millionen bekommen, weil er war wirklich ein super Spieler letzte Saison. Und so haben die jetzt halt 3 Millionen kassiert, weil die halt das Gehalt nicht zahlen können in der zweiten Liga.
aber ja, in der zweiten Liga knapp 30 Millionen Transfer plus zu kriegen, ist schon eine Hausnummer.
Aber
Und
frag mal den VfB. Also die haben ja, als die abgestiegen sind damals, für ihre Abwehr alleine, glaube ich, 100 Millionen eingenommen oder was. Da war mit Pavard, Baumgartl haben die, glaube ich, auch 20 Millionen da bekommen. Also es war auch krass, was die da für Ablösen bekommen haben.
ja. Aber
Kabak hat
schau
45
mal.
bekommen. Also ich glaube, die haben wirklich 75 Millionen für ihre Abwehr bekommen, als sie abgestiegen sind. Das muss man überlegen. Das ist wirklich krass.
Ja. Aber schau mal, was wir im vorletzten Jahr bekommen haben, noch für die ganzen Spieler. Da waren wir ja froh, wenn der
Wenn
ein
da
oder
jemand
andere
weggegangen
gegangen
ist, ja.
ist. Oder auch dieses Jahr auch nicht mehr. Wir haben die Hälfte erwirtschaftet von Hertha im Prinzip.
Ja.
Genau. Und wenn man sich das mal anguckt, Hertha hat jetzt einen Marktwert von 40 Millionen, wir haben von 31 Millionen. Und HSV sogar von 42,5 Millionen. Das heißt, die sind einfach mal nochmal ein, also Hertha oder der HSV, mehr als ein Drittel mal so viel wert wie wir. So, wir sind ja ungefähr bei 30 Millionen und die haben einfach 40 Millionen. Das ist ein Drittel Marktwert mehr. Und nach unten kommt dann auf einmal Düsseldorf mit knapp 27 Millionen, Hannover mit 25 Millionen. Da ist der Abstand dann nicht mehr so riesig nach
Ja,
unten.
wir haben uns auch einfach brutal heruntergewirtschaftet. Also wenn du mal drauf guckst, ich glaube vor 2 Jahren in der zweiten Liga, kann ich mich noch so halbwegs daran erinnern, hatten wir glaube ich so zwischen 50 und 55 Millionen Kaderwert, wo halt noch ein Itakura unter Vertrag war. Also in Anführungszeichen unter Vertrag war ja geliehen, aber im Endeffekt hättest du ihn ja kaufen können. Du hattest Malik Chau, der glaube ich mit so 5 bis 6 Millionen die ganze Zeit datiert war. Wir hatten halt einfach einen viel besseren, ausgewogeneren Kader, der einerseits Qualität hatte, andererseits sich entwickeln konnte, auch mit Chulinov, der über die Saison hinweg immer besser wurde bei uns. Da waren einfach viel, viel, viel bessere Spieler und von der Ausgewogenheit bessere Spieler eingekauft worden, als die, die wir jetzt haben. Und bei allem, was wir Schlechtes über Ruben Schröder zu Recht aktuell sagen, dass er eben feige abgehauen ist, ohne bisher irgendein Wort nochmal dazu gesagt zu haben, warum er jetzt überhaupt gegangen ist. Muss man halt trotzdem ganz fair und ehrlich sagen, was Ruven Schröder da in dieser Transferperiode gemacht hat, war einfach von vorne bis hinten, bis auf wenige Ausnahmen, die mal gefloppt sind, wie Wouters und Ranftl, war das echt überragend, was er da gemacht hat. Also aus diesem Scherbenhaufen, den er da hatte, das rauszuholen, war einfach stark. Und so wie wir jetzt da stehen, fühlt sich das einfach die Situation von damals schon fast überragend an. Und da will man eigentlich fast hin zurück.
Ja, voll. Also die Mannschaft, ich habe jetzt mal nachgeguckt, von damals 43 Millionen Marktwert. Bremen hatte da auch mehr als wir, aber die sind da auch mit der Bundesligamannschaft
Ja, die haben ja
runtergegangen.
auch gefühlt nichts gemacht. Also sie sind abgestiegen, haben den Kader behalten, sind aufgestiegen, haben den Kader behalten. Da ist
Ja.
irgendwie nicht wirklich was passiert. Und bei uns, ja, war halt der Ausverkauf, weil wir halt so viele Schulden hatten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Mannschaft, die wir in der zweiten Liga hatten, da hat man sich ja schon fast drin verliebt. Also es war mit die sympathischste Mannschaft, die wir so in den letzten 6, 7 Jahren hatten, fand ich. Und es ist einfach extrem schade, dass dann so Spieler wie Itakura, Chulinov, Parlsson und so weiter alle gegangen sind und ja, wir halt jetzt dastehen, wo wir stehen.
Ja, und da muss ich sagen, also Aufstiegskader nicht, Kader heruntergewirtschaftet, hast du gesagt. Wir sind jetzt vom Marktwert sind wir echt gefallen, weil, wie
Komplett.
gesagt, Ta Tafelsilber haben wir verkauft.
Entwicklungspotenzial auch gesunken. Also wir hatten ja damals noch so einen Spieler wie Chau, wie gesagt. Also der spielt ja jetzt bei AC. Hat jetzt, glaube ich, auch, ich weiß jetzt den Marktwert aktuell nicht, aber der ist, also, wenn den jetzt einer kaufen wollen würde, müssten die 40 Millionen auf den Tisch legen, Minimum.
Ja.
Und solche Spieler hast du halt abgegeben. Musstest du vielleicht machen, um da in der ersten, also, ich weiß nicht mal, warum man das machen muss, aber okay, haben wir halt gemacht. Wir haben Chau verkauft vor der Bundesliga-Saison und Itakura nicht verpflichtet und sind dann halt mit Spielern reingegangen, die wir gekauft haben, wie Polter für knapp 2 Millionen und so weiter. Und im Endeffekt haben wir uns damit eigentlich nur weiter vom Potenzial und auch von der Qualität runtergewirtschaftet. Also in jeglichen Belangen war das eigentlich ein Verlustgeschäft und jetzt stehen wir halt noch schlechter da als vor 2 Jahren und es ist einfach schade zu sehen.
Ja, und um da nochmal drauf anzuknüpfen, Mittlerweile sind wir die älteste Mannschaft in der zweiten Liga mit 26,6 Jahren.
Trotz Ouedraogo. Schon
Ja, trotz
traurig.
Ouedraogo und wir teilen uns zwar den Platz mit Karlsruhe und Elversberg, aber das ist schon eine Hausnummer, wenn man sagt, Ziel ist eigentlich Marktwertentwicklung, da die Spieler zu entwickeln. Verkaufst aber dein ganzes Tafelsilber, deine ganzen Jugendspieler, die du eigentlich entwickeln willst, verkaufst du, füllst den Kader auf mit durchschnittlichen Zweitligaspielern im Prinzip. Stand jetzt hoffen wir mal, dass der ein oder andere dann von den Neuzugängen noch einschlägt. Und haben bewusst gesagt, wir entscheiden uns gegen Leihen zu arbeiten. Muss ich sagen, wenn ich mir das so, dieses Konzept angucke, wie das aufgegangen ist, war das ein Riesenfehler von vornherein, die ganzen Leihspieler zu sagen, machen wir nicht. Weil überleg mal, die Leihspieler waren doch im Prinzip aus den letzten Jahren, klar, die konnten wir am Ende nicht verpflichten, aber das waren eigentlich auch häufig die Spieler, die nochmal den Unterschied gemacht haben. Sei es jetzt in der ersten Liga ein Jens oder auch so ein Kraus Kral, die wir noch bekommen haben für ein Jahr, oder in der zweiten Liga der Itakura, ein Chulinov, den du noch bekommen hast, beispielsweise. Das waren halt Spieler, die du fest nicht hättest verpflichten können, wahrscheinlich. Vielleicht ein Itakura schon, aber vielleicht ein Chulinov schon, aber ein Itakura auf keinen Fall. Und in der Bundesliga hätten wir die ganzen Spieler auch nicht verpflichten können. Aber dann steigst du wenigstens auf mit solchen Spielern, weil Kaderwert haben wir nicht. Aufstiegskader haben wir nicht. Ja, warum dann nicht einfach weiterhin diese Leihspieler holen?
Ich fände es zumindest nachvollziehbar, unseren Plan, wenn wir wenigstens Spieler geholt hätten, wo man Fantasie dafür haben kann, dass sie sich weiterentwickeln. Scheinbar kann man die Fantasie sich noch irgendwie zusammenreimen, ist 24, wird vielleicht nochmal stärker, ist jetzt bisher nicht passiert. Gut, kann man jetzt nicht mit rechnen, schade, blöd gelaufen bisher. Aber dass du dann auch wenigstens Spieler holst, die im Alterssegment wie Cissé zum Beispiel sind, so um die 21 rum. Ich meine, Cissé hat jetzt gegen Hamburg schlecht gespielt, da kann man sich in weiter Entfernung vielleicht mal vorstellen, dass er noch ein besserer Innenverteidiger wird und über die Saison hinweg irgendwie es schafft, seinen Kaderwert zu steigern. Aber ansonsten fehlt, glaube ich, bei fast allen anderen Spielern aktuell die Fantasie. Also Kabadayi hat bisher nichts gezeigt. Und ansonsten gibt es halt Ouedraogo, der seine Ausstiegsklausel hat und im nächsten Jahr weg sein wird. Und das war's. Also ansonsten haben wir ja nichts. Wer soll sich da entwickeln, der dann im Endeffekt den Kaderwert nochmal anhebt? Also wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr hier sitzen und haben 20 Millionen Kaderwert. So, was willst du machen?
Ja, die Sache ist, guck mal, wenn wir mal runtergehen von den Spielern, die unter diesen 26 Jahren alt sind, hast du einen Idrissi, der eigentlich schon weg sein sollte.
Ja.
Hast du einen Lassme, okay, der ist verletzt, hat zumindest mal Ansätze gezeigt. Ein Tempelmann ist 24, ist zumindest mal ein Spieler, der häufiger mal spielt. Mörkin, muss man mal abwarten, hat auf jeden Fall jetzt gute Ansätze gezeigt. Matriciani spielt eigentlich keine Rolle in der Viererkette, ist nur Backup. Und da muss man sagen, das ist schon nicht die beste Viererkette und selbst da kommt er scheinbar nicht vorbei. Hekeren ist eigentlich ein Regionalliga-Torwart. Langer ist ja scheinbar Torwart Nummer 3. Kannst du da eigentlich auch schon rausrechnen. Kosuki ist nur eine Frage der Zeit, wenn er so weitermacht, bis er wieder in der Regionalliga spielt. Cissé hat jetzt ein Spiel gehabt, ist scheinbar verbrannt, auf den wird nicht mehr gesetzt. Tower ist nur ausgeliehen. Das ist noch diese eine Leihe, die noch übrig geblieben ist, die ein bisschen länger ausgeliehen ist. Den kannst du eigentlich auch rausrechnen. Greimel wird wahrscheinlich kaum mehr Spiele machen in der Saison. Kabadai ist halt auch, wo du sagst, qualitätstechnisch, und wird auch nicht richtig auf den gesetzt. Er hat jetzt ein paar Joker-Einsätze. Heke Top und Ouedraogo kommen aus deiner eigenen Jugend. Da kannst du nicht sagen, dass du da irgendwie transfertechnisch irgendwas gemacht hast, sondern da kannst du von Glück sprechen, dass
Dass
die
die
beiden
Klappenspieler einen
noch,
guten Job macht, ja.
ja, dass die beiden noch Zweitliganiveau haben. Und Ouedraogo ist natürlich exzellent, ne? Und Keke Top, hoffentlich entwickelt er sich vielleicht auch dann, wie du gesagt hast, eher in dieser Stürmerposition noch zu einem guten Kaderspieler für die zweite Liga. Und selbst da muss ich sagen, Leute, Keke Top, der hat einen Einjahresvertrag, ne? Also sagen wir jetzt mal,
Wird Zeit, ja.
der schießt 10 Tore. Dann ist er auch wieder weg. Das checke ich halt auch nicht in unserer Kaderplanung. Das war auch beim Piringer so. Das war auch beim Flick so. Du verleihst die Spieler. Die haben dann nur noch einen Einjahresvertrag und dann bist du gezwungen, die zu verkaufen. Beim Keke-Top das Gleiche. Entweder baust du auf ihn, sagst du, das ist ein Mitglied im Zweitligakader und dann gibst du dem auch einen langfristigen Vertrag. Wenn der Spieler das nicht machen möchte, dann setzt du halt auf Spieler, wo du dann sagst, Da können wir Marktwerte entwickeln, die aber dann auch einen Vertrag langfristig bei Schalke unterschreiben. So ist das für keine Seite ist das sinnvoll. Ist nicht sinnvoll für uns, weil wenn wir den entwickelt haben, ist der sofort weg. Ist nicht sinnvoll für den Spieler, weil der Spieler kann hier auch nicht langfristig planen. Der kann jetzt nicht sagen, okay, ich setze mich hier langfristig durch, sondern er muss entweder in dieser Saison zünden, wo er im Prinzip gerade aus der Jugend rauskommt. Ansonsten bin ich weg vom Fenster, beziehungsweise selbst wenn man mit ihm das sagt, schwarz auf weiß hat er das nicht und wir wissen, wie das Fußballgeschäft ist.
Ja.
Wenn ein neuer Sportdirektor kommt, ein neuer Trainer, der anders plant, ist er auf einmal weg. So, das bringt dem Spieler nichts und ja, niemand bringt das was. Ich verstehe nicht, wieso man dann da solche Verträge wieder abschließt. Und man das schon nicht längst die Vertragsverlängerung gemacht hat. Gerade bei Spielern, die aus der Knappenschmiede kommen. Und ich würde generell sagen, Spieler, die aus der Knappenschmiede kommen, die bei uns Profi werden wollen, egal ob Keke Top, Oedra Ogo oder wer auch immer, müssen mindestens mal einen Dreijahresvertrag unterschreiben, wenn die bei uns hochkommen wollen. Ansonsten muss man sagen, okay, dann
Halt so ein
halt eben
Fördervertrag
nicht.
und dann halt in der Regel, wenn es nicht so ein Ultra-Top-Talent wie Uedraogo ist, wo man das absehen konnte, dass er so stark spielen wird, wie er es eben aktuell tut, dann gibst du dem halt so einen Fördervertrag, wo er im ersten Jahr ein ganz normales Jugendspielergehalt bekommt und dann steigert sich das halt hoch. Wenn er eben zu Einsätzen kommt, dann kriegt er ein höheres Gehalt, wird dann eher behandelt wie ein Zweitligaspieler und so weiter und wird dann da halt eben normalerweise hochgestuft. Und genauso kannst du das ja machen. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum man das mit Keke Top halt nicht hinbekommt. Und selbst wenn er dann eben auch wie Uedraogo unbedingt dann zum Beispiel eine Ausstiegsklausel drin haben will. Das ist ja alles möglich, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du es nicht schaffst, mit einem 19-Jährigen auszuhandeln, dass er dafür, dass er bei den Profis mitspielen darf, zumindest mal einen 2 Jahre längeren Vertrag unterschreibt. Das kann nicht wahr sein, wirklich.
Ja, und wenn der Berater sagt, ja, dann musst du da zu viel Geld bezahlen, dann würde ich halt sagen, nee, eben nicht mit uns. Wir sind hier nicht
Dann viel Spaß nochmal ein
FC.
Jahr bei der U23, genau, ja. Dann musst du das halt so
Ja,
verhandeln.
ist so, ne? Und dann tust du in deinen Kaderspieler, mit denen du langfristig planen kannst. So sind wir jetzt alle Spieler durchgegangen und letztendlich ein, zwei, drei vielleicht, wo man Potenzial sieht, dass da eine Kaderwertentwicklung noch passieren kann. Ansonsten haben wir echt einen Kader, der schon komplett heruntergewirtschaftet ist, wo du nirgendwo mehr Geld bekommst.
Und auch kaum noch Hoffnung haben kannst. Also es gibt ja wenige Spieler, wo du raufguckst und sagst, okay, vielleicht sind es mal in 2, 3 Jahren Spieler, die bei dir spielen und auch einfach eine Qualität mitbringen, die in der Bundesliga dafür reicht, dass du da den Klassenerhalt mit denen schaffst. Also da müssen wir auch erstmal wieder hinkommen, das ist sowieso das nächste Thema. Aber dass du halt auch einfach Spieler hast, bei denen du Potenzial siehst und die auch für dich weiter spielen werden in den nächsten Jahren, das hast du aktuell nicht, weil Uedraogo weggehen wird und alle anderen Spieler, die so vermeintlich Potenzial haben, bei denen läuft der Vertrag aus. Also es ist halt echt sehr, sehr schlecht geplant, weil ich kann mir beim besten Willen vorstellen, dass, nicht beim besten Willen, ehrlich gesagt, ich glaube, nach der Saison, wenn Keke Top bei uns jetzt irgendwie 4, 5 Tore schießt oder so, wechselt er zu Bremen zurück und spielt da wahrscheinlich eine gute Bundesliga-Saison. Also ich kann mir das wirklich vorstellen.
Ja, Piringer hat ja auch schon getroffen bei Heidenheim und das wäre halt typisch Schalke und so nochmal irgendwie so ein Beispiel mal aufzuführen, wie wir einfach Geld vernichten mit so richtig dummen Transfers. Wir
Ja.
leihen den Ovejan aus mit einer Kaufoption für 2 Millionen. Ne? Alles schön und gut. Der hat ja auch zumindest mal das erste Halbjahr bei uns gut gespielt in der zweiten Liga und dann sind wir aufgestiegen. Kann man 2 Millionen bezahlen. Aber der hat einen Zweijahresvertrag bekommen, wäre jetzt im Prinzip nach der Saison ablösefrei. Und dafür hast du 2 Millionen rausgeballert, wo du
Ja.
für Bülter 3 Millionen kriegst. Hast du 2 Millionen rausgeballert, für einen Ovejan für 2 Jahre nur zu haben. Das ist doch
Eine
geisteskrank.
Million pro Saison und davon ist ja immer mindestens die Hälfte
Ja.
verletzt. Das ist krank.
Ja, aber auch einfach nur mit diesem Wiederverkaufsgedanken.
Ja.
Selbst wenn Ovejan jetzt in der Bundesliga super gespielt hätte, hätte er trotzdem schon einen auslaufenden Vertrag gehabt am Sommer. So,
Ja.
und jetzt hat er diesen auslaufenden Vertrag und wird 100% ablösefrei wechseln nach der Saison.
Ja, der geht
Und
irgendwo hin
darf,
nach Italien oder so, ja.
egal wohin, ob
Ja.
Holland, ob auch in die Bundesliga, dafür hast du 2 Millionen bezahlt, die wirst du nie
Ich
wiederkriegen.
glaube nicht, dass er in die
So.
Bundesliga gehen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so viele Interessenten geben wird. Muss man mal abwarten, weil aktuell spielt er ja auch wirklich nicht gut, das ist das nächste Thema. Aber ich gebe dir da komplett recht. Also es war ja nicht nur bei Aurean so, das war ja bei nahezu allen Spielern, die wir damals so hatten, so, dass da die Verträge immer nur für 2 Jahre unterschrieben wurden. Auch als wir abgestiegen sind, war ja dann mit Flick und mit Piringer und so weiter, war ja bei allen, die Verträge waren ganz, ganz komisch. Das waren immer, Flick hat, glaube ich, einen Vertrag bis 2023 unterschrieben, hat dann jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also das waren immer Zwei-Jahres-Verträge, auch bei Idrissi. Gut, Idrissi ist jetzt kein Spieler, wo man sagt, der ist jetzt super wichtig für uns, aber die haben alle so kurze Verträge bekommen, weil wir uns kaputt sparen wollten. Und ich glaube nicht mal deswegen, weil die Spieler das nicht wollten, sondern weil wir, wie gesagt, einfach gesagt haben, das Risiko können wir aktuell nicht kalkulieren. Aber wenn du das nicht eingehst, hast du im Endeffekt auch keine Kaderwertsteigerung. Das ist halt einfach so.
Ja, das ist halt komplett blödsinnig geplant. Also auf der einen Seite wird von Kaderwertsteigerung gesprochen. Sehen tut man davon seit dem Abstieg nichts mehr. Da
Ja.
wird alles, was man hat, irgendwie verschleudert. Auf der anderen Seite wird von einem Aufstiegskader gesprochen. Sieht man halt auch nichts. Und dann nimmt man sich selber noch die Möglichkeit, Laien dazu zu holen, um Spieler zu bekommen, die man ansonsten nicht hätte bekommen können. Ja, jetzt stehen wir mit so einem Kader da, der vielleicht, wenn die Topspieler nicht ausfallen wie so ein Karaman oder so, vielleicht so um den Aufstieg mitspielen können. Und wenn die dir dann aber auch wegbrechen, wie gerade ein Karaman, Lassme und so weiter, dann ist da der Stecker gezogen und dann musst du hoffen, dass du irgendwelche Spiele gewinnst, weil du kaum Kreativität hast, kaum Spieler hast, die vorne den Unterschied machen und hinten eine Innenverteidigung hast, wo jederzeit ja ein Fehler passieren kann oder ein Spieler deinen Spieler überlaufen kannst. Es ist echt erschreckend und ich hoffe, dass man da im Winter ja sich verbessert und ich bin überhaupt nicht zufrieden
Oder nochmal einen
jetzt
ablösefreien
nach
Spieler holt.
dem.
Also ich sag's nur nochmal, es wird nicht passieren, weil entweder der Spieler nicht will oder weil wir es nicht hinbekommen. Ein Tanguy Koulibaly von Stuttgart ist immer noch ablösefrei, den kann man immer noch holen, aber wir machen es halt einfach nicht. Es gibt auch noch genug andere Spieler, mit denen man nochmal in Verhandlungen treten könnte. Und meiner Meinung nach darf jetzt eigentlich nicht Schluss sein. Also du musst noch mindestens einen Spieler irgendwie ablösefrei holen, weil der Kader einfach so nicht reicht. Das merkst du ja auch aktuell. Defensiv reicht es nicht, im Offensivspiel reicht es nicht. Mindestens eine Position würde ich einfach nochmal verstärken. Entweder du holst nochmal irgendwie einen Innenverteidiger oder versuchst nochmal so einen Koulibaly als Kreativspieler auf dem Flügel mitzunehmen. Meiner Meinung nach verstehe ich nicht, warum Hechelmann jetzt im Urlaub ist. Kann er machen, dann soll er aber
Da
wiederkommen und
wird
da
nichts
nochmal
mehr
versuchen.
kommen.
Nein, wird auch nicht.
Da
Wird
wird
auch
nichts
nicht.
mehr
Komplett nicht.
kommen.
Ich weiß, ich
Mit dem
weiß.
Kader müssen wir bis zum Winter
Ich weiß,
auskommen.
ich rede nur
Ist
davon, dass
einfach
ich
so.
es nicht verstehen kann, warum das so
Ja.
gemacht wird. Wenn ich jetzt Hechelmann wäre und sehe, was da gerade passiert, dann wäre mir auch egal, was mein Finanzvorstand da sagt, würde ich sagen, nein, wir brauchen noch einen Spieler, ich hole jetzt ablösefrei noch irgendwen, weil das einfach nicht reicht. Punkt, fertig aus. Wir werden hier im Winter sitzen und da werden wir ganz sicher nicht auf dem Aufstiegsplatz stehen und dann werden wir da wieder darüber reden, dass wir Spieler holen müssen und dann wird wieder nichts passieren. Das ist halt immer wieder diese selbe Schleife, die sich wiederholt bei Schalke leider und das ist extrem frustrierend zu sehen.
Ja, und ja, so müssen wir uns jetzt leider hier verabschieden,
Ja.
weil
Viel
wir hoffen einfach,
aufgeregt und ja,
ja,
XXL-Folge wieder dafür, dass wir jetzt erstmal weg sind.
voll, ja, Frust ist auf jeden Fall da. Wie gesagt, jetzt erstmal im Urlaub, dann kommen wir nach Pauli wieder und vielleicht mit sehr, sehr viel Wohlwollen. Sind wir in einer ganz anderen Situation und sprechen dann auch ganz anders drüber und bewerten die Situation
Vielleicht ist
ganz
der Kader
anders.
dann noch auf einmal der beste Kader der Welt und wir haben
Ja.
uns alle geirrt. Kann ja sein. Man weiß es nicht.
Genau. Und ansonsten, ja, bleibt es spannend bis zur Winterpause. Vielleicht, da haben wir ja nochmal eine Möglichkeit, auch abzugraden. Lasst gerne ein Abo da auf YouTube. Lasst gerne ein Abo da, ein Follow da beim Podcast-Player. Auch eine Bewertung. Ich habe gesehen, ihr habt richtig viel bewertet auf Spotify. Da sind über 16 Bewertungen, auch eine Durchschnittsnote von 4,6 oder 7, was ja fast von 5 Sternen, also 4,6 von 5, was ja eine super Bewertung ist. Macht gerne so weiter. Und dann sehen wir uns ja nach Pauli wieder in alter Frische und hoffentlich mit einer positiven Tendenz wieder.
Genau, ja, kann ich eigentlich alles nur genauso nochmal bestätigen, was du gerade gesagt hast. In dem Sinne, ich freue mich, in 3 Wochen wieder hier mit dir am Start zu sein. Und bis dahin, macht's gut, wir hören uns in 3 Wochen. Glück auf!
Glück auf!